herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare Daniela Ishoff.
Ja, wie schön, dass du gesagt hast. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Frohes neues Jahr. Die erste Ausgabe im neuen Jahr.
Ach so, ja. Oh, dann frohes neues, natürlich.
Kann man ja auch
sagen.
Egal wann, aber wenn man sich das erste Mal im neuen Jahr sieht. Und froher Start zu einer neuen Themenreihe?
Vielleicht. Ich weiß nicht, es ist dein Podcast.
Hoffentlich. Wir sind hier zusammengekommen, um erst einmal über den Film Lara zu sprechen von Jan-Ole Gerster aus dem Jahr 2019. Mhm. Und dieser Film ist wie auch sein Vorgängerfilm, sein vorheriges Werk Oh Boy. Nicht zu verwechseln mit Old Boy. Oh Boy heißt der Film mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Auch ein Film, also Lara und Oh Boy sind beides Filme, die in Berlin spielen. Mhm. Und auch sehr zentral in Berlin spielen. So mal als kleine Arbeitsthese in den Raum geworfen, das wollen wir hier ja auch noch ein bisschen ausdiskutieren. Aber wir haben uns gedacht, du hast dir gedacht, dass diese wunderbare Stadt, in der wir auch leben und trotz Umzug immer noch leben,
wir haben es ja nicht so weit geschafft. Wir haben noch nicht mal den Bezirk verlassen.
Das stimmt. Ich habe mir sagen lassen, in Berlin macht man das auch so. Man verlässt nie den Bezirk. Also man verlässt ja nie den Kiez. Mhm. Das haben wir schon. Aber es geht nicht um unseren Umzug. Es geht um die Stadt. Und wir wollen diese Stadt filmisch mal ein bisschen
abklappern.
Mal ein bisschen, was ist so dieses Bild, wenn du so mit der Zehenspitze ins Wasser gehst. So, fühlen, leicht die Temperatur mal fühlen, weil da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, du hast ja da im letzten Jahr ein bisschen Gedanken gemacht, ein bisschen recherchiert, du hast dich da so ein bisschen verloren in das Thema, das ist ja sehr, 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 sehr umfangreich.
Sehr, 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 sehr umfangreich, genau. Ja, ich habe eine große Liebe fürs deutschsprachige Kino oder für Filme, die in Deutschland spielen, und Berlin ist natürlich eine Stadt, in der viele Filme spielen, in der viel gedreht wird, und Berlin ist eine Stadt, die sehr, also alles ist Geschichte, aber ich finde, in Berlin sieht man sie heute noch sehr offensichtlich. Mhm. Und natürlich dadurch, dass hier so viel gedreht wurde und wird, kann man auch so die einzelnen Epochen ganz gut ablesen. Also Berlin vor dem Ersten Weltkrieg, dann die ersten Filme, die nach dem Weltkrieg noch in Trümmern spielten, dann die Teilung der Stadt. Es gab in Ost-Berlin viele Filme, in West-Berlin wurde viel gedreht. Ich habe den Eindruck, es wurde noch mehr von der DEFA produziert in Berlin als von den West-Produktionsfirmen. Und dann natürlich die Wiedervereinigung und jetzt das, was wir jetzt alles so im Kino sehen in Berlin. Und ich fand das Thema einfach wahnsinnig interessant, weil man halt auch so eine richtige Entwicklung sehen kann. Mhm. Und sich auch in den letzten Jahren natürlich im deutschen Kino unfassbar viel auch getan hat. Also Leute, die immer noch unken rufen, der deutsche Film kann nichts, die verpassen einiges.
Da gehörte ich mal dazu und habe mich dann auch eines Besseren belehren lassen. Aber da muss man halt tatsächlich drauf schauen und hingucken. Und das wollen wir auch ein bisschen tun.
Genau. Ich habe auf Letterboxd, das kannst du ja vielleicht verlinken, wenn du magst, letztes Jahr auf Twitter mal rumgefragt, was so der Berlin-Film für die Leute ist. Und da kamen ganz tolle, spannende Sachen bei raus, weil jeder natürlich so eine andere Prämisse hat. Rochus Wolf zum Beispiel hat einen Kinderfilm Emil und die Detektive aus den 30er Jahren vorgeschlagen. Und das fand ich total spannend, weil jeder so einen anderen Film irgendwie, es gab viele Überschneidungen, aber es gab auch viele unterschiedliche Filme. Und da ist jetzt eine Liste mit so 70 Filmen, wo ich auch richtig Bock habe, mich durchzugucken. Also ein Großteil davon habe ich schon gesehen, aber viele halt auch noch nicht. Gerade die DEFA, da habe ich jetzt vielleicht 2, 3 Filme von geguckt.
Genau, und die Idee ist grob, dass wir uns den einen oder anderen Film mal rauspicken und auch hier besprechen werden. Das Ganze hängt ein kleines bisschen ja auch von den weiteren Plänen über Steady und was sich auf Steady noch so entwickelt. Aber da kommen wir ja auch noch zu. Also jetzt. Ihr könnt diese Sendung nämlich tatkräftig unterstützen, und zwar auf Steady. Ihr könnt euch da ein paar Abo-Pakete klicken. Unter anderem bekommt ihr die Sendung früher. Wenn unser Internet wieder funktioniert, gibt's auch Livestreams. Ihr bekommt Kapitelmarken. Ihr bekommt in verschiedenen Paketen einfach ein bisschen mehr, ein bisschen drumherum, ein bisschen besser. Und es gibt auch ein paar Neuigkeiten, was ich, glaube ich, schon in einer der letzten Sendungen erzählt habe. Es gibt jetzt eine 30-Tage-Testphase. Also wenn ihr sagt, oh, das klingt aber sehr interessant, aber bevor ich jetzt hier mein Bankkonto belasten möchte, kann ich da vielleicht nicht mal reinschnuppern? Dann sage ich, ja, kannst du. Kannst jetzt erstmal klicken, kannst jetzt erstmal einen Monat reinschauen. Es gibt eben auch zu den...
Reinhören, ne?
Ja, stimmt. Das ist ja,
naja, aber ich weiß nicht, hier irgendwie deine Shownotes und so, die muss man schon gucken.
Das stimmt, die muss man lesen.
Ja.
Die werden nicht vorgelesen. Hast
natürlich recht.
Also ja, schon. Also wir werden ja drüber. Es ist kompliziert, aber es ist auch eigentlich ganz einfach. Ihr könnt auf jeden Fall einen Monat mal schauen, was dort bei Steady eigentlich so passiert und was auch schon passiert ist anhand vorhandener Ausgaben. Und ihr könnt unter anderem ein, also das höchste Paket, was ihr da abschließen könnt, das nennt sich Produzent oder Produzentin, was ihr dann wert für diese Sendung. Ihr bekommt einen Eintrag auf der Website, ihr bekommt namentliche Danksagung und das ist jetzt der Oberknaller, weil ich habe da auch mal wieder ein bisschen was weiter gemacht. Ihr könnt jetzt auch mit diesem Paket dieses Paket an eine andere Person zusätzlich noch verschenken.
Was kostet so ein ProduzentInnen-Paket?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie du es bezahlst.
Mhm.
20 Euro im Monat oder 15 Euro im Jahr.
Wenn ich das jetzt verschenken kann, dann kostet mich das ja eigentlich nur noch 10 Euro, weil die andere Person kann ja dann auch 10 Euro zahlen.
Wir sind ja nicht bei Netflix. Das ist eine, also das ist nicht die Idee, dass man Accounts teilt, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Der eigentliche Gedanke ist natürlich, dass du sagst, ich finde diesen Podcast richtig klasse und möchte den ganz tatkräftig unterstützen. Und dann möchte ich auch noch einer anderen Person was Gutes tun und die davon überzeugen, wie toll dieser Podcast ist. Deswegen kriegt diese Person die beste Variante dieses Podcasts sozusagen.
Ah, nicht schlecht.
Naja, ihr könnt euch aber auch Accounts teilen, wer bin ich schon?
Naja, aber noch besser wäre es ja, wenn die Person, die das Geschenk bekommen hat, gesagt hat, boah, das ist ja so geil, jetzt klicke ich mir auch so ein 20-Euro-Ding.
Ja, und dann so hier, wie heißt das, so Schneeballeffekt-mäßig. Wenn alle das jetzt klicken und alle weiter verschicken, perfekte Idee.
Du bist reich.
Ja, und du bist angestellt fürs Marketing auf jeden Fall. Aber es gibt noch ein weiteres Goodie, also auch eine weitere Sache, die Steady betrifft. Ihr könnt jetzt nämlich auch von der Second Unit aus die Superhero Unit quasi mit unterstützen. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengeklickt, sodass ihr, wenn ihr schon die Second Unit unterstützt und die Superhero Unit, was ja ein Nebenprojekt ist von mir und dem guten Arne Geider zusammen, wo wir eben einmal im Monat über Superhelden und Superheldinnenfilme sprechen wollen. Da gibt's auch eine Steady-Kampagne für. Und wenn ihr beides unterstützen wollt, dann müsst ihr quasi nicht zweimal das gleiche zahlen. Könnt ihr natürlich, klar. Aber ich dachte mir, ist ja schon cool, wenn ihr die Second Unit unterstützt, dann gibt es einen Rabatt, wenn ihr die Superhero Unit unterstützt. Ihr bekommt die Pakete der Superhero Unit einen Tick billiger, wenn ihr schon die Second Unit unterstützt. Das ist, wie ich finde, eigentlich eine schöne Idee und eine schöne Sache und ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, das zu tun, um an diese super geheim und super coolen Upgrade-Pakete zu kommen, müsst ihr allerdings über unsere Website gehen. Das macht ihr auf secondunit-podcast.de/bundle. B-U-N-D-L-E.
Bundle.
Ein Bundle. Es gibt ein Bundle dieser beiden Steady-Kampagnen und da findet ihr die Möglichkeit, wenn ihr schon die Second Unit über Steady unterstützt, könnt ihr euch da einloggen, dann seht ihr die Pakete, könnt euch da auswählen, welches ihr haben wollt und klickt euch da dann durch und bekommt die Pakete, die es bei der Superhero Unit ohnehin schon gibt, einen Tick günstiger.
Und nicht somit schlecht.
Könnt ihr die Kampagne und dieses Projekt eben auch unterstützen. Also Upgrade-Preise, Bundle-Preise, wie man es auch nennen will, auch das gibt's jetzt. So. Und damit zum Film, zum eigentlichen Thema.
Ja.
Ja.
Haben wir eigentlich schon gesagt? Ja, wir sprechen über Lara. Haben wir schon gesagt.
Haben wir schon gesagt.
Ja.
Und da interessiert mich ja immer am meisten, wie man zu diesem Film, also wie wir zu diesem Film auch kommen, wie du zu diesem Film gekommen bist. Und wir müssen da, glaube ich, den Bogen ein bisschen spannen zu Oh Boy.
Jein, denn ich bin auf diesen Film gekommen, ich wollte ihn eigentlich im Kino gucken. Ich kann mich nämlich erinnern, dass wir im, wie heißt das, Filmtheater am Friedrichshain?
Kommt jetzt drauf an, ob du das Filmtheater am Friedrichshain meinst.
Oh, Herr Steiner.
Welches Kino meinst du denn?
Natürlich meine ich das Kino. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Also, das da am Friedrichshain.
Ja, das ist das Filmtheater im
Friedrichshain. Filmtheater im Friedrichshain, genau. Da, ich weiß nicht mehr, was wir geguckt haben, weil wir sind an dem Plakat vorbeigelaufen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war Corinna Harfuch im roten Mantel. Und dann habe ich gedacht, das ist mein Film.
Den muss ich sehen.
Und dann habe ich gesehen, dass er von Jan-Ole Gerster ist, der auch Roboy gemacht hat. Was natürlich, wir haben ihn jetzt vorher nochmal geguckt. Ich liebe diesen Film einfach über alle Maßen. Es gibt so 2, 3 Szenen und Sätze, wo ich jedes Mal denke, ja, ich weiß gar nicht was, aber ich bin dann so wum, immer wieder, obwohl ich den Film schon öfter gesehen habe. Ja, und ich bin Corinna Harfouch-Fan tatsächlich. Ich finde es eine ganz tolle Schauspielerin. Ich habe sie auch schon hier am Deutschen Theater gesehen. Ich glaube beim letzten, also 2019 das Theatertreffen. 2020 gab es ja keins wegen Corona. Ja. Ich muss jetzt immer überlegen, weil 2020 ist eigentlich so aus meinem Kopf geflogen.
Das verlorene Jahr ein bisschen.
Genau.
Ja.
Genau, und dann haben wir den zum ersten Mal im letzten Jahr dann aber erst zu Hause geguckt. Ich habe ihn dann gar nicht im Kino mehr geguckt.
Genau, stimmt. Der stand ein bisschen irgendwie auf dem...
Der stand schon seit Kino, also noch vor Kinostart so auf meiner Watchlist, aber wir haben es tatsächlich, oder ich habe es erst im letzten Jahr, auch Ende letzten Jahres haben wir den erst gesehen.
Genau,
ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wann, aber
genau.
Der war dann irgendwann, glaube ich, bei Amazon Prime und dann... Also es war halt so ein Film, ich habe den jetzt nicht im Kino gesehen und musste den dann jetzt nicht unbedingt sofort leihen oder so.
Und naja, ich meine, bei uns kam dann ja auch, also.
Kam noch ein Kind dazwischen.
Manchmal
ist man ja auch mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, aber es wäre jetzt auch keiner gewesen, wo ich irgendwie Druck gehabt hätte zu sagen, ich muss ihn jetzt unbedingt gucken, aber ich wollte ihn halt gerne sehen.
Mhm. Aber eben auch durch die große Liebe zu Oboi. Also
genau.
so ist der auch irgendwie bei mir so ein bisschen aufgeschlagen. Der nächste Film von Jan-Ole Gerster, der interessanterweise in der Zwischenzeit auch gar nicht so viel gemacht hat, zumindest laut der IMDb. Der hat, das muss ich kurz überlegen, ich glaube, Oboi kam irgendwie 2012 raus. Und das sind ja dann doch so 7 Jahre dazwischen.
Was hast du denn in den 7 Jahren gemacht? Ich habe nachgedacht. Vielleicht hat er 7 Jahre nachgedacht.
Ich kann ja sagen, was der gemacht hat. Das ist meine Vermutung, was der gemacht hat.
Er hat das Geld gezählt.
Der ist wahrscheinlich jeden Tag persönlich zur Sparkasse an den Schalter und hat sich sein Bankkonto angeguckt und hat gesagt, ja, stimmt immer noch.
Guter Start.
Ja, also der Film Oboi war ja durchaus ein kleiner Überraschungshit.
Das war sein Abschlussfilm, oder?
Bin ich mir jetzt gerade auch nicht so sicher. Das habe ich irgendwie auch immer so gehört. Das war auf jeden Fall, hätte ich jetzt nochmal nachgucken können müssen, auf jeden Fall so eine eher Low-Budget-Geschichte tatsächlich. Also verhältnismäßig Low-Budget. Und der hatte, glaube ich, irgendwie damals im Kino irgendwie 300.000 Zuschauende oder so, was für einen deutschen Film schon echt viel ist. Und das hatten wir jetzt auch, wir hatten, glaube ich, auch in der IMDb oder so irgendwie was gelesen, halt so ein paar Millionen US-Dollar, also aus US-Perspektive halt beschrieben, aber der hat halt echt gutes Geld gemacht und ich kann mir halt vorstellen, dass aufgrund der Produktionsbedingungen, also dass das jetzt ein Abschlussfilm war oder ein Low-Budget-Film, den er so gedreht hat, aber es gab, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass er relativ viel von diesem Film zu verantworten hatte und dadurch auch vielleicht finanziell auch einiges rausholen konnte aus diesem Kassenerfolg. So.
Und es war jetzt auch nichts Pompöses dabei, ne? Also kein Riesenkostüm, keine Riesenmaske, kein Riesenauf.
Genau, und ich glaube auch die Leute, die da mitgespielt haben, hatten auch eher Bock drauf, als jetzt irgendwie reich zu werden. Und das ist halt eben auch keine Auftragsarbeit gewesen oder sowas. Das war jetzt kein, also das war ja schon sein Film, er hat das Drehbuch geschrieben, das war sein Ding.
Hat er sich auch gespart.
Ja, da sparst wahrscheinlich viel, wenn du dann so, kannst wahrscheinlich ordentlich sparen, ja. Genau, aber Oboi ist bei uns beiden so ein Film, den wir sehr schätzen, der den ein oder anderen Platz in dem ein oder anderen Herzen von uns hat. Und
du hast auch eine Podcast-Folge dazu gemacht.
Genau, ich habe eine Podcast-Folge gemacht mit Arne von Enough Talk, eine der wenigen Second Units, die wir zusammen gemacht haben, weil kurz danach die Super Unit entstanden ist.
Ah, interessant.
Es war halt der erste Podcast nach meinem Umzug nach Berlin, weil dieser Film auch so ein bisschen irgendwie damit in Verbindung steht. Du kennst ja so ein bisschen die Ecken und so. Das war, glaube ich, der letzte Film, den ich in Kiel geguckt habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und dann merke ich so, das erste Mal den Film irgendwie 3 Wochen später in Berlin zu gucken, merke ich,
Das ist ja direkt bei mir.
Das ist ja direkt hier ums Eck. Also wie gruselig, aber irgendwie cool ist das auch. Und genau, da gibt's halt eine Second Unit Ausgabe. Zu muss ich nochmal raussuchen, welcher das war. Irgendwie Herbst 2015 auf jeden Fall.
Ich glaube, die höre ich mir nochmal an. Also was heißt nochmal? Ich habe sie noch gar nicht gehört.
Ja, ich hoffe, ja.
Ja, es war so traurig, weil du mich mal gefragt hast, über welchen Film ich gerne mit dir sprechen würde. Ich gesagt, oh boy, und hast gesagt, nein, den hatte ich schon. Ich gehe, Mist, verdammt.
Das stimmt.
Ja, aber das ist ja auch interessant an Berlin-Filmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber so ein paar, ich habe die Stadt, der Himmel über Berlin habe ich hier in einem Minikino geguckt und Berlin-Ecke Schönhauser habe ich hier in Babylon geguckt. Und das ist so toll, wenn man so Berlin-Filme, so gerade ältere, dann jetzt hier im Kino guckt und ja, irgendwie gibt es dann immer so einen persönlichen Bezug dazu. Das ist sehr spannend. Das macht es noch interessanter, das Thema für mich. Ich finde das Thema auch interessant, ohne dass man in Berlin lebt. Aber wenn man so wie du immer noch so eine persönliche Anekdote damit verbindet, oder da kommen wir auch später bei Lara zu, was so die Drehorte angeht, oder was mir auch bei hier der Gerhard-Richter-Film, der kein Gerhard-Richter-Film,
Berg
ohne Autor. Es fallen einem dann manchmal so Sachen ein, die mir im Leben nie auffallen würden, wenn ich manche Orte nicht täglich besuchen würde. Dass er zum Beispiel, ich bin niemand, der auf Fehler achtet, aber er kommt die Treppe hoch und fährt in die falsche Richtung. Eigentlich verlässt er gerade in dem Film, in der Geschichte, will er in den Westen fliehen, steigt aber auf der falschen S-Bahn-Seite ein. Warum fällt mir das auf? Weil ich seit 5 Jahren jeden Tag an diesem S-Bahnhof stehe. So. Und das macht es halt total interessant auch. Da haben wir auch so ein paar Momente bei Lara, wo ich gedacht habe, hä, das ist aber jetzt komisch. Wieso sieht denn das Gebäude von außen so aus und von innen ist es das? Also.
Und gleichzeitig ist aber auch irgendwie so ein, ich meine, über Oh Boy werden wir vielleicht am Ende dann auch noch ein bisschen sprechen. Wir wollen halt über Berlin sprechen und über Berlin-Filme und vielleicht ist das so die inoffizielle Möglichkeit, auch nochmal über Oh Boy zu sprechen, dass wir den das mit reinholen.
Die Hintertür.
Genau. Aber es ist ja eben auch ganz toll, eben auch jetzt hier bei Lara und bei Oh Boy. Also diese Filme, finde ich, passen auch gut zusammen. Also, dass die beide vom gleichen Regisseur sind, spürt man, finde ich. Obwohl jetzt nicht, vielleicht können wir da auch nochmal drüber streiten, aber es ist jetzt ja kein, also er macht jetzt ja nicht zweimal den gleichen Film, er macht jetzt nicht irgendwie eine Fortsetzung, er macht jetzt kein Remake zu seinem eigenen Film, aber er schafft es irgendwie in beiden Filmen zwei Figuren in diese Stadt zu versetzen und auf ganz tolle Art und Weise die Stadt mit der Figur zu erzählen und die Figur über die Stadt zu erzählen. Also das ist so ineinander verwoben. Das ist nicht irgendwie nur mal so ein bisschen mit dem Kameraschwenk auf den Fernsehturm und ah ja, wir sind in Berlin und dann irgendwie noch einen Popsong von irgendeiner Berliner Band oder so darunter legen, sondern das ist viel feinfühliger und eben auch viel spannender, weil es auch nicht so vielleicht die plakativsten Berlin-Orte irgendwie sind, aber er erzeugt eine Stimmung in beiden Filmen, passend zu den sehr unterschiedlichen Figuren, aber jede Figur hat so sein oder ihr eigenes Berlin.
Das stimmt. So. Der eine Film spielt halt auch in Ost-Berlin, der andere in West-Berlin.
Ein N20er vielleicht, Ende 20, Anfang 30, der so durch Berlin schwimmt. Und eine Frau, die eben, wie wir lernen, im Laufe des Filmes 60 wird.
Die hat dann im Tag Geburtstag.
Die hat dann im Tag Geburtstag.
Was beide Filme eint, ist natürlich, dass wir so einen Tag im Leben dieser Person sehen. Aber ich finde, es gibt halt viel mehr Unterschiede in den Filmen, als dass sie gleich, wie heißt es dann? Gleichheiten? Als dass sie
Gemeinsamkeiten,
genau. Oh Gott. Dass sie Gemeinsamkeiten haben. Ja. Sowohl in Form als auch in Inhalt.
Aber ja, ich bin vielleicht eher im Team Gemeinsamkeiten, aber da können wir dann ja auch noch mal ein bisschen drüber ins Detail gehen, wenn es soweit ist. Wir wollen natürlich aber auch noch mal ein bisschen an Inhalt, sagen wir mal, erinnern, spoilern. Ein relativ aktueller Film, aber wie eigentlich alles, was wir hier besprechen, sollte man vorher gesehen haben. Und der ist bei Prime, hast du auch schon gesagt. Also tut euch allen den Gefallen, guckt ihn, also bis hierhin hören, jetzt schnell gucken.
Außer ihr seid meine Freundin Michi, die immer gerne gespoilert wird. Dann könnt ihr weiterhören und danach den Film gucken.
Ihr könnt es auch wie Michi machen und euch spoilern lassen. Aber ich finde,
es gibt jetzt auch nicht so viel zu spoilern an diesem Film.
Doch, der ganze
Findest
Film.
Findest du?
Absolut. Ich habe ja überhaupt nicht gewusst, wo der Film hin will.
Ach so, ja, das wusste ich auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, wieso habe ich das jetzt vorher gewusst? Jetzt ist das ganze bricht hier, das ganze Film-Ding.
Gut, wir sind jetzt
zusammen.
Nicht hier bei den Avengers, wo am Ende von Infinity War das halbe Universum weggeschnitten wird.
Ach so.
Das meine ich jetzt
ja,
nicht.
Ja, das ist natürlich für jemanden wie dich, war das ja da das
Aber
Ding.
Also ich finde, also tatsächlich, da geht's schon los. Ich dachte nicht, dass wir jetzt hier schon diskutieren. Aber wir werden jetzt gleich zum Plot noch kommen, keine Frage. Aber ich finde das halt ganz klasse, wie der Film erzählt, indem er halt eben über Figuren, über Situationen, über Momente.
Ich fand das Ende auch so geil. Ich habe, als die letzten Minuten liefen, habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich kriegt sie dieses Ende, was ich mir gerade vorstelle, dass sie das kriegt. Und dann hat sie das bekommen. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, danke.
Und deswegen nochmal die Erinnerung, jetzt schnell rüberklicken und gucken. Und dann kommt er wieder zurück, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Go.
Go, okay. Also, wir begleiten in Lara einen Tag lang durch Berlin an ihrem Geburtstag. Lara ist eine Frau, die gerade 60 geworden ist an diesem Tag und die erste Szene ist sehr interessant, denn sie steht auf, die Sonne geht gerade auf in Berlin, sie schiebt ihren Stuhl ans Fenster und steigt auf den Stuhl und es klingelt an der Tür. Denn Lara soll zu einer Hausdurchsuchung, sie war Beamtin. Was ist man denn dann eigentlich in welchem Amt? Steuerfahndung, Beamtin?
Das erfahren
oder ist man
ich
einfach
gar nicht
nur, wenn man
sehr.
Verbeamtet ist? Auf jeden Fall soll sie dabei sein und dann hinterher was unterschreiben, weil die Polizei jetzt diese Hausdurchsuchung hat. Aber es ist nicht nur Laras 60. Geburtstag, sondern auch das erste Konzert ihres Sohnes Viktor, gespielt von Tom Schilling, wer hätte es gedacht, der seine eigene Komposition an dem Abend spielen soll. Mhm. Lara versucht ihn zu erreichen, erreicht ihn nicht und jetzt geht sie durch Berlin und erlebt so, ich finde es schon fast episodenmäßig, verschiedene Dinge, trifft auf unterschiedliche Leute, kauft sich ein neues Kleid, holt alles ihr Geld ab von der Bank und trifft immer mal wieder auf ihren Nachbarn, der sie anscheinend sehr nett findet, aber irgendwie ist Lara, ich weiß nicht, eine Person, die sowas von unsympathisch ist und zeitgleich aber so viel, ja, ich kann Lara gar nicht richtig beschreiben, was das für eine Person ist.
Das wollen wir gleich noch.
auf jeden Fall geht sie dann hinterher, Viktor meldet sich nicht, lange sehen wir Viktor auch gar nicht und dann fährt sie zu ihrer Mutter, bringt Kuchen mit, den ihre Mutter aufs Fieseste ablehnt und sagt, ich habe Kuchen gebacken, also die Mutter hat selber Kuchen gebacken, den sie dann ihrer Tochter anbietet und dann kommt endlich Viktor und Lara und Viktor unterhalten sich aber auch nicht so richtig und am Ende sitzt sie dann irgendwann mit mehreren Leuten, die sie so im Laufe des Films irgendwo immer getroffen hat. Sie kauft sich 22 Karten im Theater, die sie dann wahllos für uns an Leute verteilt, ehemalige Kolleginnen, den Nachbarn und sitzt dann mit diesen Menschen hinterher in dem Konzert und hört Viktor zu, wie er spielt. Ja, und dann ist das Konzert vorbei. Lara kriegt zu ihrem 60. Geburtstag von ihrem Sohn einen sehr geschmacklosen Präsentkorb geschenkt und mit dem fährt sie wieder nach Hause. Und um das Ende, soll ich das Ende aussagen?
Ja.
Ja, sie fährt auf jeden Fall nach Hause, hat sich noch mit ihren Zufallsbekanntschaften, wo auch ihr ehemaliger Klavierprofessor mit bei ist, sie hat selber nämlich auch Klavier gelernt, kommt dann nach Hause nach diesem Treffen schon völlig betrunken eigentlich. Man sieht, Lara zerfällt immer mehr, finde ich, auch so ein bisschen in diesem Film. Erst macht sie sich ganz schön und dann wird sie wieder ein bisschen zerpflückter, so gerade ihre Frisur. Und fährt dann nach Hause und isst betrunken die Dosen Konserven, die ihr Sohn ihr da geschenkt hat und hat noch irgendwie eine Flasche Champagner oder irgendwas dabei. Und mit Viktor ist auch das Klavier aus ihrem Haushalt ausgezogen. Das heißt, Sie hat auch diese Lücke in dieser Wohnung und diese Lücke in ihrem Herzen, weil der Sohn weg ist. Und der Nachbar hat aber auch ein Klavier. Und dann klingelt sie beim Herrn Czerny und gibt den Champagner ab. Und er fängt an, in der Küche zu erzählen, kocht den beiden einen Tee und sie geht an das Klavier, klappt die Klappe hoch und fängt an zu spielen. Und der allerletzte Moment ist, Lara hört auf zu spielen und guckt in die Kamera und der Film ist zu Ende. Oh. Das klingt jetzt so blöd, aber es war ein wundervolles Ende.
Ja, es war auch die Odyssee ist vorbei, der Tag ist vorbei. Und die Frage, wer Lara eigentlich ist und was wir da eigentlich auch sehen, und das finde ich ja gerade so reizvoll an dem Film, an der Art und Weise, wie er erzählt, weil er ganz, ganz, ganz viel erzählt, ohne uns zuzuquatschen dabei. Und genau diese Fragen auch so offen lässt. Wer ist diese Lara? Warum ist sie so, wie sie ist? Ist sie so geworden? Ist sie so gemacht worden? Ist sie aus Überzeugung so? Und dann eben auch das Entfalten dieser Geschichte. Wer ist dieser Viktor? Ah, wer ist dieser Sohn? Ah, der Sohn ist der Viktor. Und warum ist der weg? Und warum meldet der sich nicht? Und in welchem Verhältnis stehen die eigentlich zueinander? Und diese ganzen Figurenkonstellationen, auch die Leute im Leben um Lara herum, erfahren wir aus diesen Situationen heraus. Also im Grunde genommen eigentlich immer alle Figuren, besonders Lara, uns gegenüber einen Informationsvorsprung, weil sie weiß ja, dass ihr Sohn, warum ihr Sohn ausgezogen ist. Mhm. Sie weiß, warum ihr Sohn sich nicht meldet. Sie weiß, warum sie auf dem Fensterbrett am Anfang des Filmes steht, um eigentlich aus dem Fenster zu springen. Aber wir wissen das alles gar nicht. Und der Film macht das auf sehr, sehr interessante und schöne Art, uns so gerade eben genug mitzugeben, um dabei zu bleiben.
Er erzählt gerade genug, genau. Ich finde, es gibt eine Szene in dem Abend, wo sie gearbeitet hat, wo sie von ihrer ehemaligen Untergebenen gefragt wird, und geht's ihnen wieder besser? Mhm. Und du hast gestern, glaube ich, haben wir so über den Film gesprochen, hast gesagt, ja, aber sie ist ja auch in Rente. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das wissen wir gar nicht. Also sie arbeitet nicht mehr, aber hat sie jetzt aufgehört, weil sie eh in Rente gegangen ist, oder hat sie aufgehört, weil sie vielleicht schon länger krank ist? Oder, also der Film lässt vieles offen und gibt einem immer genau den Happen, den man gerade braucht.
Und erklärt dann eben auch solche Sätze nicht.
Genau.
Die fallen, die sind dann da, und das war's. Und das finde ich sehr, 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 sehr klasse. Also
ist auch mutig, finde ich, dass der Film nicht jedes einzelne Detail auch aus ihrem Leben erstmal ausdiskutiert.
Ja. Und das erinnert mich auch ein bisschen an Oh Boy, den ich auch schon sehr mutig fand, weil die andere Figur, anderer Lebensabschnitt, anderes Berlin, was dort gezeigt und erzählt wird. Aber auch da werden wir nicht so zugetextet mit Hintergründen. Da kommt niemand irgendwie zur Tür rein gesprungen und schreit, hallo, ich bin krebskrank und deshalb traurig. Sondern wir müssen immer, auch da gibt es, finde ich, so diesen Informationsvorsprung, den wir halt, also den die Figuren vor uns irgendwie haben. Und das finde ich schon sehr, sehr stark, so auch zu erzählen. Und Lara fängt, finde ich, noch mehr mit so einem Paukenschlag irgendwie an, weil...
Hört aber auch mit einem auf, finde ich.
Ja, aber halt, also den Film zu starten mit der, wie wir ja sehr schnell merken, Hauptfigur, die am Fensterbrett steht und dann aber, weil es an der Tür klingelt und so geht der Film los, ist schon auch sehr interessant. Also das, ja, also der Film lässt viel weg und zeigt Mut in den Lücken. Und das macht halt großen Spaß, diese Lücken auch irgendwie zu spüren. Wir haben den Namen schon ein paar Mal erwähnt.
Corinna Harfuch. Harfuch.
Nicht zu verwechseln mit Caroline Herfurth.
Ja, das stimmt. Das passiert dir öfter.
Ja, das kann auch im Laufe dieser Sendung passieren. Ich wollte aber eigentlich nochmal, also ja, Corinna Harfuch. Ach so,
möchtest jetzt über den Regisseur sprechen?
Genau.
Entschuldigung.
Jan-Ole Gerster.
Ja.
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 Ja, ich bin erstmal überfordert, weil ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Weil wir eigentlich schon vieles auch gesagt haben, deswegen. Aber interessant, dass er so lange Pause gemacht hat zwischen diesen Filmen.
Mhm.
Und was mich tatsächlich, wir haben ihn halt 2020, Anfang des Jahres, zum ersten Mal geguckt. Und wir wussten, das ist der zweite Film von Jan-Ole Gerster. Und
du meinst, wir haben, oh Boy, wir haben erst Lara geguckt und dann Oh Boy zusammen geguckt.
Nee, genau, ich meinte Lara, als wir das erste Mal Lara geguckt haben. Weil zweiter Film von Jan-Ole Gerster und Corinna Harfuch in der Hauptrolle. Und wir waren ja gespannt und wir haben ihn geguckt und wir waren begeistert. Und ich bin am Ende, als der Abspann kam, und da stand dann Regisseur Jan-Ole Gerster, alles klar. Dann stand da aber Drehbuch, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Blas Kutin, ich glaube ein nicht deutscher Name auf jeden Fall, ein nicht deutscher Autor. Und da bin ich fast von der Couch gefallen, als ich das gelesen habe. Da dachte ich, was? Hä? Weil ich felsenfest davon ausgegangen war, dass Jan-Ole Gerster diesen Film auch geschrieben hat, weil ich in der absoluten Überzeugung war, während dieser Film vor mir lief, ein Film aus der Feder von Jan-Ole Gerster zu sehen, weil der sich halt so krass wie Oh Boy angefühlt hat für mich. Also mit so einem sag ich ja, also mit so einer Verbindung. Ich habe die Verbindung dieser beiden Filme nicht nur gespürt, sondern das hat für mich alles durchzogen. Und das meine ich jetzt nicht nur in der Regie, sondern in dieser Geschichte, also in der Art und Weise, also was wir auch schon gesagt hatten, ein Film, ein Tag lang, eine Figur, eine Person, wir bekommen die Infos in Momenten, in Situationen und Mut zur Lücke und all solche Geschichten, wo ich dachte, das hat mich einfach überrascht, dass der Film nicht von ihm selber geschrieben war.
Ja. Ich habe mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil ich mich damit noch nicht so viel beschäftigt habe.
Du warst immer noch von Corinna Harfuch so verzaubert.
Ja, natürlich. Und von Rainer Bock, der ihren Ex-Mann spielt. Und Rainer Bock. Ich habe eine große Liebe für Rainer Bock. Das liegt aber daran, dass in dem ersten Theaterstück, was ich in meinem Leben, also als erwachsene Person gesehen habe, Rainer Bock hat den König von Dänemark, Hamlets Vater, gespielt hat. Ein großartiger Schauspieler, wirklich. Ich habe im letzten Jahr mit ihm, der hatte die erste Hauptrolle in einem Kinofilm überhaupt gehabt. Rainer Bock ist auch über 60, Spätstarter sozusagen. Atlas heißt der Film. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob der in Berlin spielt, aber da spielt er einen Möbelpacker. Wahnsinnig, also ich bin ein großer Fan von ihm und ich bin auch ein großer Fan von Corinna Harfuch und ich bin auch ein großer Fan von Tom Schilling. Also da kommt halt wirklich
alles zusammen.
Alles zusammen, ja. Die drei sind einfach toll, wirklich.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen konkreter über die Familie Jenkins sprechen und vor allen Dingen über die Protagonistin. Über Lara Jenkins, gespielt von Corinna Harfuch, die ja den Film komplett trägt. Auch wirklich, wirklich es nicht wirklich, also ihr wird es nicht leicht gemacht, diesen Film zu tragen, muss man so zu formulieren.
Das stimmt, aber was ich total spannend finde dafür, dass ein Mann Regie geführt hat und ein Mann Drehbuch geschrieben hat, man lässt sie nicht leiden. Also diese Rolle, Lara, sie bleibt absolut autark in sich selbst. So, und ich finde, das setzt Corinna Harfuch auch perfekt um.
Was meinst du mit leiden?
Naja, es ist ja so gerne, das. Ich meine, wir sehen eine Frau, die 60 wird an dem Tag und die anscheinend dabei ist, gerade aus dem Fenster zu springen. Und man hätte sich ja auch entscheiden können, eine sehr leidende Lara zu zeigen, aber das tut man eben nicht. Also sowohl das Drehbuch als auch der Regisseur haben sich ja dafür entschieden, eine sehr, ich mag das Wort gar nicht sagen, aber eine sehr starke Frau eben zu zeigen, obwohl sie dabei ist, sich gerade umzubringen. Also man hätte sie auch Alkohol trinkend, weinend in der Ecke sitzen, stimmt, mein Sohn ist ausgezogen und was habe ich als Mutter nur falsch gemacht und mein Mann hat sich von mir getrennt, aber nichts davon. Also ich finde, dieser Film bedient keins dieser so typisch Klischees, in welche Fallen da Männer ständig reintappen. Dass ich meine, die Fettnäpfchen sind so groß, dass sie da überhaupt noch, naja, sie fallen halt trotzdem rein. Ich meine, gut. Und das macht der Film halt nicht. Und da ist so eine Person wie Corinna Harfuch auch die perfekte Besetzung für. Es ist halt eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit, die sie da spielt. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie für solche Rollen auch wirklich prädestiniert ist, die zu spielen.
Sie ist, also wir wollen noch an anderer Stelle noch intensiver über die Figur sprechen, aber es gehört ja auch zum Spiel dazu. Also sie ist halt sehr, ja, sie ist sehr kontrolliert. Aber ich finde, das ist irgendwie auch, mir fehlen die Worte, um sie richtig zu beschreiben, aber das Spiel ist halt so, es ist so bedacht, also es ist so.
Eigentlich ist Lara eine Person, über die man keinen Film sehen möchte, weil sie so unsympathisch ist.
Ja, und dabei ist sie aber auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, bricht nicht zur Tür hinein und kotzt allen Leuten auf den Teppich. Also so ist sie ja auch nicht. Aber sie ist so, also erstmal, du hast recht, sie ist erstmal keine klassische Protagonistin. Anders als Nico, ja, den, sagen wir mal, Quarterlife-Crisis im Berlin Prenzlauer Berg, da
kann man sich schon mal gut gehen lassen, wenn der Papa Anwalt ist, ne?
Ja, aber ja. Da habe ich auch das Gefühl, ohne dem Film zu nahe zu treten, weil ich mag ihn ja gerne, aber das ist jetzt für mich nicht die innovativste Art zu erzählen. So, hat Oh Boy jetzt vielleicht nicht erfunden, hat er jetzt vielleicht auch nicht irgendwie totgetrampelt das Thema, aber ist jetzt so, ja, die Figur, die haben wir schon. Also die haben wir irgendwie gefühlt auch durch alle möglichen Städte, Jahrzehnte und Geschmacksrichtungen. Aber diese Lara ist halt irgendwie anders. Wie du sagst, sie leidet nicht. Sie wird eigentlich auf dem Tiefpunkt, in irgendeinem Tiefpunkt, finde ich, gezeigt. Und auch da wieder das Spiel versucht das Ganze mit Würde und Haltung. Das ist vielleicht der Punkt. Das ist vielleicht das Wort. Ich finde, sie bewahrt immer Haltung. Es gibt so ein, zwei, drei Momente, wo sie so ein bisschen da rausbricht, wo es nicht, also Haltung, so im Sinne von auch Körperspannung, so dieses, das sind so die Sachen, die mir zuerst irgendwie einfallen, wie wahnsinnig angespannt sie auch ist und spielen muss, weil Lara halt so
Kontrollfreak, sie ist der absolute Kontrollfreak.
Ja, aber es ist ja eben auch so interessant, weil wir sie, finde ich, so oft so alleine sehen. Sie kann
weil ihr die Kontrolle total entglitten ist, glaube ich. Also sie kann ihren Sohn nicht mehr kontrollieren, sie kann sein Spiel nicht mehr kontrollieren, sein Klavierspiel nicht mehr kontrollieren. Sein Leben, ja, ich weiß gar nicht, ob sie das unbedingt so kontrollieren will, aber sie kann eben auch seine Karriere nicht mehr kontrollieren. Ihr ist ja das Wichtigste quasi weggebrochen. Corinna Harfouch wird ja hier demnächst Berlin-Tatort-Kommissarin, ne? Was ja total schade ist, dass sie Merit Becker ausgerechnet ersetzt. Ich weiß, wir alle wollen Marc Waschke sehen, den schönen Marc, den
ich muss jetzt gerade auf Tatort um. Ich muss, das sind so Namen, so, ja, Tatort, ja, Berlin, ja.
Merit Becker tritt ab, ich glaube, dieses oder nächstes Jahr.
Moment.
Und dann.
Sie spielt dann neben Marc Waschke.
Ja, ist das nicht toll? Eine Traumbesetzung.
Ich weiß nicht, ob das jetzt das wäre, was mir da einfällt, aber ich hoffe ja schon, dass sie auch eine entsprechende Haltung.
Die wird dem arroganten Kommissar, wie heißt er da? Caro, ne?
Marc Waschke. Ja.
Nein, in der Rolle.
Heißt ja, Marc Waschke, der spielt sich immer selber.
So wie Tom Schilling. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich Tom Schilling an der Waldbühne gesehen habe? Er stand vor mir, als das Konzert beginnt, was ich besucht habe, Nick Cave and the Bad Seeds. Und das Konzert geht los, ich stehe da so, trinke mein Bierchen und wer steht vor mir? Tom Schilling hält zwei Bier in der Hand und guckt in den Himmel und da habe ich gedacht, ja, so stelle ich mir Nico vor. Wirklich. Und ich habe mal ein Konzert mit ihm gesehen.
Band.
Tom Schilling and the Jets Kids. Ich sehe Parallelen. Nick Cave and the Bad Seeds. Mhm. Tom Schilling and the Jazz Kids. Ja, der macht richtig gute Musik mit der Band. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja.
Richtig gute Musik macht er auch hier, also nicht selber, aber er hat irgendwie den Anfang von einem Auftritt von einem Klavierstück tatsächlich selber gespielt. Das habe ich auch nochmal gelesen. Also spielt den Victor. Victor Jenkins.
Auch ein Name, ne? Victor muss man auch wollen, so für sein Kind.
Gut, also meine Abiturkenntnisse, Deutschleistungskurs, Textanalyse. Victory ist ja der Sieg. Das heißt, Lara will natürlich einen Siegertypen als Sohn haben, ne?
Aber ohne Ü hoffentlich.
Ja, aber so erzieht sie ihn wahrscheinlich auch, oder?
Nein.
Na komm.
Naja, er ist jetzt nicht der Mann. Das
nein.
Mit Typ.
Nein, das stimmt, das ist er nicht. Aber er ist doch von Lara zu, sagen wir mal, Sieg ist das falsche Wort, weil beim Klavier kannst du nicht gewinnen. Du spielst halt gut oder du spielst halt nicht gut, aber er ist doch zu mehr erzogen worden, oder nicht? Er ist doch,
das stimmt.
Er ist doch zum Virtuosen gemacht worden durch
das
Lara.
Das stimmt.
Also,
mit sanftem Druck.
Ja, wie sie es selber gelernt hat, genau. Wie wir erfahren, ne? Aber ja, also das da so, dass da, aber gleich. Ich teaser das die ganze Zeit, aber ich versuche ja eher noch bei den Schauspielenden zu bleiben.
Eher beim Cast bleiben.
Fand ich total super. Also ist nicht, ist für mich so eine Art Augenzwinkern, Tom Schilling da irgendwie nochmal zu besetzen. Mhm. Ich glaube, da haben sich einfach zwei gefunden, er und der Regisseur. Aber hat mir gut gefallen. Also das war jetzt für mich nicht einfach nur so ein Gimmick, weil er in einem anderen Film-Hit mitgespielt hat, sondern er passt halt wirklich gut in die Rolle. So. Und
ich finde, die beiden Spiele passen auch gut zusammen. Also Corinna Harfouch und Tom Schilling. Es hat mir gut gefallen, wenn die beiden zusammen gespielt haben.
Ja.
Ja, Herr Czerny, nee, doch der Nachbar, ne?
Ja, er ist noch Rainer Bock als Paul Jenkins, aber da hattest du ja auch schon große Liebe für Rainer Bock. Genau, wir haben noch den Nachbarn von Lara André Jung.
Irgendwie kommt mir die Stimme so bekannt vor. Ich wollte nochmal googeln, ob der vielleicht sonst eher auch als Synchronsprecher arbeitet.
Ich habe jetzt nicht nochmal recherchiert, aber irgendwie hat er eine sehr warme, weiche Stimme. Mhm. Passt auch. Also gut besetzt
ja.
in dieser Rolle, in dieser.
Diesen sehr warmen Mann neben diese sehr kontrollierte Frau zu stellen. Das stimmt. Das ist, ja. Ja, ja, das hat gut gepasst. Das stimmt. Interessant. Das
auch ist so. Er ist vor allen Dingen das, was sie nicht ist.
Mhm.
So, und das besonders auf so einer feinfühligen menschlichen Art irgendwie. Mhm. Ich fand das zum Beispiel ganz klasse.
Aber auch da wieder ohne Mitleid. Er ja. interessiert sich für sie als Person, aber er hat kein Mitleid mit ihr.
Ja, und diese Szene vor dem Konzertsaal, im Foyer.
Ach so, ja.
Ne, also, ich sag ja, diese ganzen Momente, der Film ist einfach so klasse, auch im Detail, weil dieser Nachbar, es fängt ja irgendwie mit dem Nachbarn an, aber dann gibt's halt, wir sehen ihn halt öfter, wir sehen ihn zwischendurch als Taxifahrer und dann eine Situation, die ihr total unangenehm ist und eigentlich will sie gar nichts mit dem Typen zu tun haben, aber er hat Interesse an ihr und dann lässt sie sich von ihm halt im Taxi irgendwie durch die Gegend fahren, da wo sie irgendwie hin will, weil sie kommt da, glaube ich, gerade irgendwie von ihrer eigenen Mutter.
Nee, sie will dahin.
Oder sie will dahin.
Er entdeckt sie, als sie da irgendwie rumrennt.
Und dann sitzt sie da auf der Rückbank und ist total unfreundlich zu ihm, aber auf so eine
mit sanftem Druck.
Mit sanftem Druck, das ist genau der das Leitmotiv, mit sanftem Druck, mit sanfter Ablehnung.
Mhm.
Und dann will sie ihm halt noch so eine Konzertkarte irgendwie zuwerfen, so nach dem Motto, hier, ich von ihren 23 gekauften vorletzte Reihe Konzertkarten, weil eigentlich wollte sie den Tag wahrscheinlich gar nicht mitbekommen und so. Und dann sagt er, nee, die habe ich ja schon, ich habe ja schon lange eine Karte gekauft.
Als ich gesehen habe, dass ihr Sohn spielt, da habe ich mir natürlich sofort eine Karte gekauft.
Und dann kommen sie im Foyer aber zusammen und eigentlich will sie gar nichts mit ihm. Und er ist aber wieder so
warm und freundlich und sagt, Frau Jenkins, Sie haben mir Glück gebracht. Ich hatte den ganzen Tag nur Langstreckenfahrten und keine Fahrten mehr zurück und la 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 la. Und sie, es ist auch so schön, weil er steht mit dem Gesicht zu ihr und sie mit ihrer Schulter so seitlich. Mhm. Also sie sehen quasi aus wie so ein T.
Mhm.
Und dann kommt Rainer Bock als ihr Ex-Mann auf Lara zu und dann dreht sie, das ist Corinna Harfouch einfach. Sie kann es dann auch sofort. Mhm. Sie dreht sich zu dem Herrn Czerny um, zu dem Nachbarn und ist so, ha, und wirft so den Kopf in den Nacken. Und dass sie sich nicht noch anfängt, so an den Haaren zu zwirbeln, ist auch alles so. Also, ja, weil sie dann ihrem Ex-Mann zeigen will, dass sie sich doch jetzt unterhält. Und sie hat da vorher auch vielleicht einen kleinen Vogel abgeschossen, wo man dann auch sagen könnte, ja, kann man verstehen, dass ihr Ex-Mann das jetzt wirklich nicht so toll fand. Aber wie sie in dieser Rolle dann auch so umswischt sofort von dieser kalten Schulter, die sie ihm bildlich auch zeigt, hin, sich zu ihm hinwendet und dann direkt so dieses Warme spielt und diese Weiblichkeit auch so rauslässt, das fand ich richtig gut. Also das, ich sag ja, da füllt sie diese Rolle einfach perfekt aus.
Und dann kommt der besagte Ex-Mann mit so einer ziemlich dicken Krawatte und versucht, sie zur Rede zu stellen. Und der Nachbar steht halt immer noch da.
Der Czerny, total unangenehm.
Und ihm ist es so unangenehm, weil sie ihn halt auch nicht gehen lässt. Und es ist aber auch so klasse, wie er, also auch da, also so stark besetzt und so toll gespielt in diesen kleinen, feinfühligen Momenten von allen dreien in dem Moment. Weil Rainer Bock, dicke Krawatte, will sie zur Rede stellen. Corinna Harfouch, Lara zwischen den beiden Männern und versucht da irgendwie ein bisschen zu spielen, also ne, so ein bisschen von.
Ah, und es geht ihr ja gar nicht um die Männer. Sie will ja eigentlich die ganze Zeit, will sie nur ihre Ruhe haben, habe ich das Gefühl. Eigentlich
aber
will
auch
sie
da
nur
so kalkuliert und so ein bisschen irgendwie. Und der arme Herr Czerny daneben, so diese gute Seele, wie er die ganze Zeit irgendwie ist, der merkt, das ist gerade eine sehr unangenehme Situation und ich möchte eigentlich gehen. Und er verabschiedet sich dann ja auch, versucht sich zu verabschieden. Nein, nein, bleiben Sie hier. Herr Czerny, erzählen Sie doch mal, hören Sie auch klassische Musik? eigentlich, also ich glaube, ich gehe dann mal lieber. Und auch, also auch wie er so diese Haltung irgendwie bewahrt und das ist irgendwie, also.
Ja, es ist eine grandiose Szene auch, das stimmt.
Und da zeigt sich, wie gut dieser Film einfach besetzt ist, bis ins Kleinste. Wir haben noch Gudrun Ritter als Laras Mutter, die so ein, zwei Momente hat. Also es gibt diese eine Szene, wo Lara eben auch ein bisschen weiter rausfährt zu ihrer Mutter.
Die wohnt bestimmt im Grunewald.
Dachte ich auch, ja, dachte ich auch. Und auch da so erfahren wir wieder eine ganze Menge, aber die haut ihr halt auch so ein paar Sachen um die Ohren und lässt sich da, also die kennt ihre Tochter halt auch und lässt sich da auch nicht großartig in die Irre führen.
Ja, obwohl bei der Mutter, also, naja, das war schon, als ich zwischendurch echt geschluckt habe, wie ich dachte, okay, wie geht sie denn jetzt mit ihrer eigenen Tochter um, so.
Aber, also sie durchschaut halt auch die Tochter, ne, sagt halt auch hier, kommst du irgendwie rausgefahren mit einer ollen Torte?
Ich darf kein Marzipan.
Ja,
es ist kein Marzipan.
Und versuchst jetzt hier irgendwie noch deinen eigenen Sohn kirre zu machen, weil du nicht ertragen kannst, aber naja, auf jeden Fall auch gut besetzt. Und wir haben dann noch Volkmar Kleinert als Professor Reinhoffer, ihr ehemaliger Klavierlehrer.
Genau. Es gibt halt total viele kleine Rollen in diesem Film, weil sie halt diese vielen Zufallsbekanntschaften macht. Und es gibt halt auch ein paar Leute, die wir aus So Boy schon kennen. Die eine, die im Theater spielt, die seine frühere Mitspielerin spielt bei Oh Boy, die spielt eine Verkäuferin im KDW, der Typ aus dem Impro-Theater spielt einen Freund von einer ehemaligen Bekannten von ihr. Also es gibt so ein paar Rollen, die nochmal besetzt worden sind, wie bei Oh Boy. Muss aber sagen, auch diese ganz kleinen Alltagsbegegnungen, die Lara hat, die Rollen sind wirklich super besetzt. Also da ist kein Ausreißer irgendwo mit bei, wo ich sagen würde, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, wirklich. So alltäglich, wie der Film sich gibt, so spielen die Leute auch. Und ich glaube, das macht den Film halt wirklich sehr besonders.
Ich finde halt die drei Leute, also die Laras Mutter, der Professor und der Nachbar Herr Czerny, das sind ja eben auch nochmal wichtigere Figuren in diesem Ensemble, die ja alle auch was mit Lara zu tun haben. Und also ihre Mutter, ihr ehemaliger Klavierlehrer, auch ein bisschen aus der Vergangenheit sprechen. Ich glaube, die werden wir bestimmt auch noch ein bisschen weiter erwähnen, wenn wir auch über Lara sprechen. Aber du wolltest auch noch etwas loswerden, und zwar die Pianistin des Filmes.
Genau, also Tom Schilling hat bestimmt den ein oder anderen Akkord selbst am Klavier gespielt. Aber am Anfang spielte er im Konzert ein Stück von Chopin. Ich kann es nicht finden, das ist Chopin. Und die Pianistin, die tatsächlich die Stücke eingespielt hat, heißt Alisa Sarah Ott. Und ich kenne sie tatsächlich, weil sie zusammen mit Olafur Arn als das Chopin Project gemacht hat. Also sie hatte mit ihm eingespielt Stücke von Chopin und haben dann aber auch noch zwei, drei Eigenkreationen mit auf die CD gepresst oder bei Spotify mit hochgeladen. Und das sind wirklich ganz tolle Sachen. Ich bin ja ein großer Olafur Arn als Fan. Und fand diese Konstellation mit den beiden, Alisa, Sarah, Ott und ihm sehr gut und fand jetzt auch interessant, dass sie ja Chopin eingespielt hat mit ihm zusammen und dann auch sich entschieden worden ist, dass sie Chopin auch wieder spielt.
Weißt du denn, spielt sie da auch am Ende?
Das weiß ich. Also sie wird das Stück spielen, ich weiß aber nicht, was das für ein Stück ist. Das ist wahrscheinlich die Frage, die du jetzt hast. Ne?
Genau, also weil Lara sitzt ja am Klavier und haut in die Tasten. Ja. Und wir sehen dann halt eben auch ein paar Hände, die über die Tasten
fliegen. Ja, das wird die Pianistin sein. Okay. Aber ich weiß halt nicht, ob das auch wieder ein Stück von Chopin ist oder was anderes. Hm. Aber von ihr, die Sachen kann man sich auch mal gut anhören.
Hm. Gut, dann kommen wir jetzt auch endlich, wie schon 30.000 Mal angeteasert, zu der Frage kommen, wer ist diese Lara?
Gute Frage.
Wer ist die Protagonistin dieses Films?
Also Lara ist auf jeden Fall Jahrgang 1959. Sie wird 60. Der Film spielt 2019. Es scheint mir doch ein recht zeitgenössisches Stück zu sein.
Mhm.
Sie ist auf jeden Fall Westberlinerin.
Das erschließen wir uns woher?
Sie wohnt in West-Berlin und fährt zu ihrer Mutter, die sehr wahrscheinlich im Grunewald wohnt.
Ja, aber also kannst du ein bisschen vielleicht die Umgebung, also was sehen wir denn?
Wir sehen
Plattenbau ist es ja nicht.
Nein, wir sehen eigentlich, so finde ich, so den meine Berlin-Heimat-Base. Als ich nach Berlin gekommen bin ich ja in Wilmersdorf gelandet und niemand, der nach Berlin kommt, will in Wilmersdorf landen. Wilmersdorf-Charlottenburg, in der Gegend wohnt sie. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, wo die Hansaplatz war, die U-Bahn-Station.
Hansaplatz ist die U-Bahn-Station?
Die U7 kann es sein?
Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf.
Aber es ist auf jeden Fall West-Berlin, das sieht man auch relativ deutlich. Sie ist am Kudamm unterwegs, sie ist am KDW unterwegs und sie scheint auch dort zu wohnen, weil sie eben zum Hansaplatz geht. Und ich würde jetzt mal vermuten, es war eine blaue Tafel auf der U-Bahn, dass das die U7 ist, die da lang fährt. Das ist eigentlich so die U-Bahn, mit der ich lange auch zur Arbeit gefahren bin.
Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Es gibt das sogenannte Hansa-Viertel, tatsächlich da irgendwie am Hansa-Platz, irgendwie eingeschlossen, glaube ich, so ein bisschen da die Ecke Schloss Bellevue und eben auch Schlottenburg-Wilmersdorf irgendwie ums Eck. Da kann man noch mal ein bisschen, ich glaube, in der Wikipedia zum Film oder so ist das, glaube ich, erwähnt und verlinkt. Da bin ich jetzt nicht ganz so tief eingetaucht, aber das ist halt so die Ecke da, in der sie ist. Was hatten wir denn dann noch? Genau, Kudamm ist auf jeden Fall da. Ich finde es eben auch interessant, dieses Hochhaus, in dem sie da ist. Also das scheint ja so eine Wohnanlage zu sein. Das ist jetzt eben nicht hier Nico in seinem Prenzlauer Berg Dreizimmerwohnung.
Altbau direkt
Altbau,
an der Schönhauser.
Genau,
ja,
also eine Gegend, die man glaube ich auch 2012 sich kaum leisten konnte. Also das ist es nicht. Also es ist schon irgendwie so eine Wohngegend, Wohnanlage. Dann frage ich halt weiter, weil du das so schön gesagt hast. Niemand, die nach Berlin kommt, will nach Charlottenburg-Wilmersdorf die Ecke.
Eigentlich sollte man da hin, weil es ist wirklich sehr charmant.
Aber dann ist eben so die Frage, ist Lara gebürtige Berlinerin?
Ich denke schon, weil sie fährt ja raus zu ihrer Mutter und sie fährt raus, sie fährt mit dem Taxi.
Stimmt.
Ich würde jetzt wirklich mal vermuten, dass sie Richtung Grunewald fährt, zu ihrer Mutter, die in einem freistehenden Haus mit großem Garten wohnt. Deswegen glaube ich auch, dass Lara aus gutem Hause kommt. Sie hat schließlich als Kind schon Klavier gespielt. Sie ist ein Kind der 60er Jahre. Ihr Mann ist Bauingenieur, wie wir auch, also ihr Ex-Mann ist Bauingenieur. Das heißt, sie hat auch, also sie hat ja selber diesen Beamtinnenstatus und hat noch einen Mann, einen Ex-Mann, der anscheinend gut verdient hat. Nico konnte ja auch sehr früh anscheinend schon Klavierunterricht nehmen.
Victor.
Was habe ich jetzt gesagt?
Nico.
Nico. Ach, Victor, Nico, Tom. Sehen Sie nicht alle gleich aus?
Das stimmt.
ja. Ja, also ich glaube, dass Lara aus gutem Hause kommt. Jetzt nicht übermäßig, aber schon ziemlich gut situiert ist.
Das glaube ich auch. Und
wobei ich dann interessant finde, in was für einem Haus sie wohnt.
Ja, aber da muss man ja auch sagen, was wir dann ja auch erfahren, da gab es ja dann irgendwie auch eine Scheidung. Sie mit dem Sohn zusammen. Deswegen finde ich das halt so interessant in dieser Wohnanlage. Ich glaube auch, dass sie aus Berlin kommt. Meine Theorie ist ja, das hast du schon widersprochen, aber meine Theorie ist, dass Nico in Oh Boy eher nach Berlin zieht. Also außerhalb von Berlin ist das eigentlich auch total irrelevant, ob man in Berlin, also gebürtig aus Berlin kommt oder irgendwie nach Berlin gezogen ist. Diese Diskussion ist eigentlich nur in Berlin relevant.
Ja.
Also eigentlich auch nicht, aber sie wird halt hier immer geführt. Ich finde es halt nur so interessant, weil da auch schon so ein bisschen dieser Vergleich der beiden Figuren und der beiden Filme. Nico ist derjenige, der im Prenzlauer Berg sich sucht. Dieser tolle Satz zum Vater, was hast du jetzt 2 Jahre gemacht?
Und ja. Nico antwortet, ich habe nachgedacht.
So ist er. Und dafür ist die Gegend eigentlich auch vielleicht dann schon nicht mehr ganz so gut, weil es zu teuer ist, aber so historisch gesehen. Also so in den 90ern, Anfang 2000er, ist der Prenzlauer Berg perfekt, um sich selber irgendwie zu finden und auch mal so durch die Gegend zu schlingern, so wie Nico das halt tut. Lara, klar, sie ist jetzt ein anderer Jahrgang und alleinerziehende Mutter irgendwie so, die hat vielleicht nicht ganz so die Zeit und die Möglichkeiten, um sich selber nochmal zu suchen und zu finden oder zumindest nicht so, wie Nico das macht, so durchs Leben zu schlendern irgendwie.
Aber tut sie das nicht auch ein Stück weit in diesem Film?
Ja, aber sie tut's, ich find's eben so interessant, sie tut's halt in einer anderen Gegend, in einer anderen Lage. Und wie du auch gesagt hast, so, wenn sie irgendwie an den Bankschalter geht, dann kommt sie mit der dicken Tasche da raus und sagt, ich hau jetzt alles auf den Kopf. Bei Nico wird die Karte eingezogen, weil Vater ihm das Bankkonto zugedreht hat. Also natürlich aufgrund der Altersstufen, aber auch irgendwie sind das andere Lebenssituationen. Und auch sie versucht sich irgendwie zu finden, aber auf ganz andere Art und Weise. Also sie zieht das durchaus vorhandene Geld. Wir haben jetzt nicht gesehen, wie viel es war, aber wie du gesagt hast,
schon ordentlich.
Also sie hat Mittel, sie hat Mittel und die haut sie dann zum Beispiel auf dem Kudamm raus, um sich da das Kleid zu kaufen.
Sie kauft sich ein Kleid.
Naja, aber es ist so, und dann halt die ganzen Konzertkarten und so, also das ist schon, das, ich finde es halt so interessant, dass das eben auch, was ich am Anfang auch schon meinte, Gerster, der Berlin auch unterschiedlich nutzt. Also es ist ein anderes Berlin bei Lara, weil sie auch ein anderer Mensch ist, eine andere Person, anderer Punkt, anderes Leben. So. Und das spiegelt sich in diesen unterschiedlichen Berlins wieder.
Ich finde auch, dass er sich irgendwie für eine andere Art der Entwicklung, also des Filmes entschieden hat, weil bei Oh Boy habe ich die ganze Zeit das Gefühl, wir sind sehr in Bewegung mit Nico. Ich meine, Lara ist auch die ganze Zeit unterwegs, aber ich habe keine einzige Kamerafahrt in dem ganzen Film gesehen. Es war immer alles sehr, sehr statisch, auch sehr nach, ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber damit man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann, nach so einem goldenen Schnitt. Also jedes Bild war in sich absolut, also relativ symmetrisch, ja, wenn irgendwie 5-3 Türen zum Theater waren, dann waren die links und rechts halb angeschnitten und die in der Mitte voll in der Mitte. Also da gab es kein bisschen, also die Bilder über Lara waren so kontrolliert wie Lara selbst.
Ja.
Und das beschreibt eigentlich auch den ganzen Film so gut. Da geht niemand aus Versehen durchs Bild. Und Lara ist auch nicht emotional oder bricht aus. Es ist an so ein, zwei Stellen, wo sie vielleicht ein bisschen Emotionen zeigt, aber eigentlich ist sie die ganze Zeit genauso kontrolliert, wie Jan-Ole Gerster die Bilder in diesem Film kontrolliert. Da passiert nichts. Also im Grunde passiert nichts. Lara passiert auch nichts. Sie tut die ganze Zeit die Dinge. Sie kontrolliert die Situation. Sie kontrolliert sogar den Schüler von dem anderen Professor beim Klavierspielen in dieser Schule, wo er dann der Professor nicht da ist und Lara setzt sich neben den Jungen und sagt,
fängt dann zu klatschen,
spiel und mal und deine armen Eltern, sollen die nur bei deinem Auftritt denken?
Das, was, glaube ich, der Professor damit zu ihr gesagt hat irgendwie. Also ganz viele Details auf jeden Fall.
Und das Einzige, was ihr, glaube ich, entgleitet, ist ihr Sohn. Das Einzige, was sie jetzt nicht mehr unter Kontrolle hat, seine Karriere. Und was ich auch, was ich so interessant finde, Nico ist auf der einen Seite so kalt zu seiner Mutter, lässt sie stehen nach dem Konzert, obwohl sie in der gleichen Bar hinterher alle trinken, aber Nico mit seinem Vater und seinen Leuten in einer anderen Ecke als seine Mutter mit den Leuten. Und trotzdem ist für ihn nichts wichtiger als das Urteil seiner Mutter. Also sie treffen sich ja da in dem Haus, wo er sie dann fragt, und was sagst du? Und sie so, wozu? Und er so, du warst in meinem Zimmer, du hast es doch bestimmt gelesen. Er hat ein Stück komponiert. Und dann fängt sie an zu erzählen, sagt sie, ja, die so beschreibt es auch ganz schön eigentlich, gibt sich Mühe, was Gutes zu sagen. Und dann fragt er, wie findest du die Streicher? Sagt sie, ja, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Und dann ist die Diskussion eigentlich beendet und dann sagt sie, naja, also das Hauptthema ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu musikantisch. Und er bricht völlig in sich zusammen, ist 4 Stunden vorm Auftritt, aber es ist ihm trotzdem, er sagt dann hinterher zu seinem Vater, sie ist die Einzige, die sich traut, mir das zu sagen. Also so wie er ihr entgleitet, so wichtig ist sie ihm auch. Und ich fand diese Ambivalenz so krass zwischen den beiden. Auf der einen Seite geht er ihr aus dem Weg, gratuliert ihr den ganzen Tag, sie sehen sich ein paar Mal oder sie ruft ihren Sohn an ihrem 60. Geburtstag, er gratuliert ihr irgendwann mittendrin im Film mit diesem unsäglichen Präsentkorb, den er da gekauft hat. Und trotzdem ist sie ihm so wichtig und das finde ich so krass, diese Mutter-Kind-Beziehung, die sich da auch darstellt, wie ambivalent das auch sein kann, ja, wie diese Liebe zwischen den beiden auch so feinfühlig dargestellt wird. Und dass man sich dann auch manchmal denkt, ey Nico, wieso sprichst du überhaupt noch mit ihr? Und auf der anderen Seite sitze ich dann hier und denke, oh Gott, die arme Mutter. Das ist totale Ambivalenz die ganze Zeit zwischen den beiden.
Du springst vielleicht ein bisschen, aber wir können auch direkt noch weiter einsteigen, weil du sagst, die Liebe zwischen Mutter und Sohn, Sohn und Mutter, Ambivalenz. Ich weiß nicht, ob mir das alles noch zu freundlich ist. Ist das nicht auch irgendwie, ist das nicht total verkorkst bei den beiden?
Weiß ich nicht.
Ist das nicht auch irgendwie so ein
Ich glaube, das ist eine relativ, also jetzt ist natürlich ein bisschen zugespitzt dargestellt, aber ich glaube, dass das schon eine relativ, in Anführungsstrichen, sehr große Anführungsstriche, ein normales Verhältnis sein kann.
Interessant.
Also diese Abhängigkeit von ihrer Meinung, das Wissen, dass sie auch im Recht ist, mit dem, was sie sagt und trotzdem das Gefühl, ihr nicht zu genügen, diese emotionale Seite, Kopf und Herz gehen irgendwie bei beiden nicht so richtig zusammen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie auch immer noch eine Symbiose bilden. Also er muss doch, er kennt doch seine Mutter. Er kennt sie doch. Er ist Anfang, Mitte 30. Wenn er sie fragt, wie findest du es, weiß er doch, was passiert. Er weiß doch, welches Risiko er eingeht.
Und deshalb ist das für mich eher ein kaputtes Verhältnis.
Ja, also es ist auch aber nicht über alle Maßen.
Und das weiß ich halt eben nicht. Ich habe es, glaube ich, das erste Mal auch eher so gesehen, dass, so habe ich es irgendwie empfunden, dass sie ihm überhaupt nicht gut tut. Und dass da vielleicht auch irgendwie, wie soll man sagen, dass er sich von ihr deutlich distanzieren muss und das eine Sache ist, die er vielleicht erst kürzlich gelernt hat. Und wie wir auch schon gesagt hatten, diese Protagonistin ist eigentlich eine Person, über die man keine Filme macht. Weil, also wenn ich es jetzt mal richtig überspitzt formulieren will, es gibt kaum etwas zum Sympathisieren bei dieser Figur. Sie ist konstant dabei, Menschen abzuweisen, verzweifelt Brücken zu suchen, die gar nicht da sind und eigentlich nie da waren. Sie ist Misanthropin, glaube ich. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sie mit dieser Stadt sehr gut klarkommen würde, wenn da nicht 3,5 Millionen andere Leute wären.
Aber das ist ja das auch Ambivalente an Berlin. Hier sind sehr viele Menschen und man kann hier perfekt untergehen.
Das stimmt, aber eben auch die Leute, die irgendwie im Kontakt mit ihr sind. Sobald da irgendwie die Arbeitskollegin kommt und sagt, oh, geht's dir wieder besser, habe ich das Gefühl, dass die am liebsten ausrasten würde, die Lara. Sobald da irgendjemand Wahlloses, die von ihr eine Karte geschenkt bekommen hat für diesen tollen Konzertabend, sich bei ihr bedankt, habe ich das Gefühl, steigt irgendwas in ihrem Hals hoch. Sie will sich am liebsten irgendwie übergeben, dass da Menschen
wirklich,
irgendwie...
Wirklich? Das hast du gesehen?
Ja.
Okay, das habe
so
ich nicht gesehen.
So fühlt sich das manchmal an. Und dann ist da eben dieser Sohn, bei dem, also die beiden haben zumindest, also da können wir uns drauf einigen, die haben ein besonderes Verhältnis. Mhm. Die beiden stehen in einer besonderen Beziehung zueinander. Der Film macht das ja eben ganz toll, diese Beziehung anzudeuten über Bemerkungen. Victor ist eine erstmal abwesende Person, von der wir nur hören. Frau Jenkins, das Klavier, ihr Sohn ist ja ausgezogen. Ist ja schade.
Wir hören ihn gar nicht mehr klimpern.
Wir hören ihn gar nicht mehr klimpern. So, wir hören ihn auch nicht, wir sehen ihn auch nicht. So, wir wissen gar nicht, so wer ist das jetzt? Also in den ersten 10 Minuten des Films, ist das jetzt eine wichtige Person? Ist das eine wichtige Information? Oder geht es in Wirklichkeit darum,
dass sie aus dem Fenster springen
wollen? Dass die Frau einen Banküberfall vorhat und nie wieder von diesem Sohn zu reden und zu hören ist. So, das erschließt sich ja alles nur langsam. Aber dieser Sohn bekommt eine richtig große Bedeutung. Sie ruft wiederholt an, er geht nicht ran, er meldet sich nicht zurück. Dann diese wirklich sehr verzweifelten Versuche, diesen Kontakt aufzubauen. Fast schon so, also ich sage ja, das ist sehr überspitzt. Aber ich habe schon fast den Eindruck, dass Victor irgendwie so eine Art wie heißt das im Englischen, Restraining Order gegenüber seiner eigenen Mutter hat, weil die sich irgendwie nicht auf 500 Meter ihm irgendwie nähern darf. So fühlt sich das irgendwie an. Lara fährt zu ihrer eigenen Mutter in den Grunewald wahrscheinlich, weil sie weiß, wenn sie den eigenen Sohn erwischen will, das hat sie ja vorher erfahren von der Freundin, Ex-Freundin, von der sie noch nie gehört hat, aber dann ja auch in der Situation, ja, ich weiß ganz genau, wer sie sind und mein Sohn erzählt ja ganz viel von ihnen und ja, klar, sagen Sie mal, wo wohnt er eigentlich? Ah, der ist bei der Oma, alles klar. Also sie ist da ja auch irgendwie so ganz perfide, finde ich, unterwegs, holt sich da Informationen, damit sie dem Sohn irgendwie näher kommen kann.
Dann bricht
kann.
sie ihr noch den Geigenbogen
durch. Sag ich doch, was ist da nur los mit dieser Frau? Aber dann fährt sie halt raus zu der eigenen Mutter und die eigene Mutter ist total unbeeindruckt, weil sie sagt, alles Gute zum Geburtstag, aber was machst du hier? Dein eigener Sohn ist nicht da. Die weiß ganz genau, was Lara will. Lara will gar nicht mit ihrer Mutter sprechen, Lara will mit dem Sohn sprechen.
Der Mutter würde ich auch nicht sprechen wollen.
Gut, auch nochmal anderes
Kapitel. Die haben ja auch nicht das beste Verhältnis.
Über die beiden müssen wir auch noch sprechen, über die beiden Menschen, die Lara geprägt haben, die wir in dem Film sehen. Ihre Mutter und der Klavierlehrer. Aber der Punkt ist, dass halt dieses Verhältnis zu dem Sohn, das ist so merkwürdig. Und dann, wie du gesagt hast, dann ist dieser ganz wichtige Moment im Garten,
Das war eine tolle Szene.
Der so abhängig von dem Urteil dieser Mutter ist und, glaube ich, selber in der Situation auch völlig wissentlich in diese Falle rennt und genau weiß, dass er irgendwie von ihr abhängig ist. Und die falscheste Frage, die er stellen kann, ist natürlich, Mama, wie findest du das Stück? So, aber er tut es, er stellt ja diese Frage und dann ist sie nochmal richtig fies.
Aber er weiß auch, dass sie die Einzige ist, die mit ihm auf Augenhöhe darüber sprechen kann. Der Vater ist Ingenieur, die Oma ist, wissen wir nicht, und Lara ist die Einzige, gerade in seinem Umfeld, die auf diese Frage antworten kann.
Oder
die beiden sprechen halt die gleiche Sprache.
Das ist das Wohlwollende. Ich würde sagen, die Frau hat den armen Kerl jahrzehntelang am Klavier so lang drangsaliert, dass dass er der Meinung ist, dass diese Frau die Einzige ist, die da irgendwie ein valides Urteil bilden kann, weil dieses Machtgefälle aufgebaut wurde. Und dann komme ich gleich noch darauf zu sprechen, wieso, weshalb, warum. Aber ich fand diesen Moment halt so krass, wo auch Victor kann nicht aus seiner Haut und fragt die einzige Person, die er nicht fragen dürfte zu diesem Stück. Und was macht diese Person? Sie kann auch nicht aus ihrer Haut. Und drückt ihm einen rein.
Ja, aber hinterher im Konzertsaal, weil er das selbst komponierte Stück erstmal nicht spielen will, sitzt Victor mit seinem Vater zusammen und der Vater sagt, was hat diese Frau dir nur angetan? Also ganz furchtbar, da fand ich es ganz furchtbar. Und dann sagt er, ja, damals, als ich meine erste Brücke gebaut hat, bla bla bla, wo Victor dann sagt, ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst, Papa. Und dann habe ich innerlich so applaudiert, weil ich dachte, ja, fucking scheiß Brücke und das selbst komponierte Stück, da kann man jetzt vielleicht auch nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und das fand ich so gut, wie Victor darauf reagiert hat. Einfach zu sagen, ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst, Papa. Das fand ich so.
Das stimmt.
Kann er auch nicht, weil die Einzige, die das jetzt gerade in deinem Umfeld beurteilen kann, ist deine Mutter und die hat leider gesagt, dass dein Stück musikantisch ist. Und vielleicht ist es auch musikantisch.
Aber wer... Also jetzt unabhängig von Mutter, aber welche Person sagt so etwas 4 Stunden vor dem Auftritt einer Person, die man schätzt und gern hat? Also wirklich.
Ich sage ja, es ist sehr ambivalent.
Und warum warum hat Victor nicht, sagen wir mal, einen Monat vorher das Stück zu der Mutter geschickt und gesagt, deine Meinung ist mir wichtig, ich brauche dein Feedback, ich brauche deine Hilfe, weil ich glaube, da ist ein ganz, ganz schräges, kaputtes Verhältnis. Und dieser Satz, den der Vater sagt, der war für mich irgendwie so ein Schlüsselsatz, weil ich das Gefühl hatte.
Ganz ehrlich, das ist so typisches Ex-Mann-Gehabe, vergiss es einfach, wirklich. Also nur, weil er sagt, was hat diese Frau dir angetan? Erstmal hat der Vater ja anscheinend selber jahrzehntelang daneben gesessen, während die Frau ihm irgendwas angetan hat. Mhm. Und dann jetzt zu sagen, was hat dir diese Frau nur angetan? Wo ich dachte, ja, das ist so ein Satz, den Ex-Männer über ihre Ex-Frauen zu den Kindern sagen. Wirklich. Nein, da diskutiere ich nicht.
Aber kommen wir der Sache mal ein bisschen näher, weil wir müssen ja auch noch über Laras Mentoren, also über den einen Mentor sprechen. Und daher kommt für mich halt so ein bisschen auch dieses gestörte Verhältnis, was sie mit dem Sohn hat, kommt durch den Mentor.
Meinst du?
Ja, absolut. Und ich kann dir auch sagen, warum. Auch da wieder eine Schlüsselszene, wie sie genauso wie Victor vorher, also diese Situation, da sitzt eine Mentorfigur vor einem Schüler, einer Schülerin und es geht knallhart um das Urteil dieser Respektsperson oder dieser Person, die drüber steht, also dieses drüber und drunter. Lara steht über Victor, weil sie ja die Lehrerin ist und die Mutter ist und Victor fragt, ich brauche deine Meinung. Und die gibt sie. Und genau diese Situation sehen wir dann am Ende des Filmes gespiegelt, als Lara vor ihrem eigenen Lehrer sitzt und sagt, jetzt müssen Sie mir erzählen.
Ist. Also sagst du mal Lehrer, aber er ist Musikprofessor.
Der große Herr Professor, das kommt auch noch hinzu. Der große Herr Professor, der muss jetzt sagen, ob Laras Mission als Mutter geglückt ist, hat sie das musikalische Genie hervorgebracht, das ihr verwehrt war. So bedeutungsschwer ist ja diese ganze Situation. Und so scheint ja auch dieser Konzertabend aus Laras Sicht zu sein. Da geht es ja nicht darum, ob ihr Sohn ein einen erfolgreichen Abend auf der Bühne hat, sondern es geht um das Urteil. Es geht ja ganz klar darum, das muss gut sein, das darf nicht einfach nur passieren, das muss schon sehr gut sein. Und also das ist ja ganz wichtig, wie sie diesem Mentor gegenüber sitzt. Und erstmal überhaupt, sie sucht ihn ja auch, er ist irgendwie weg, dann kommt sie nochmal wieder oder sie treffen sich da oder sie verfolgt ihn da ja irgendwie in so ein Café, schiebt ihm da irgendwie die Karte rüber und fleht ihn ja noch halbwegs an, dass er ja bitte, bitte, bitte die Qualität dieses Sohnes als Komponist und Pianist irgendwie beurteilen soll. Und das ist ja auch schon total schräg. Und dann erfahren wir ja, dass dieser Herr Professor dafür verantwortlich ist, dass Laras Traum geplatzt ist, selber Pianistin zu werden. Wir wissen von der Mutter, die sagt, das Geklimper, das hat mich noch nie interessiert. Also scheint da jetzt nicht der große, zumindest bei der Mutter, nicht der große Drive gewesen zu sein.
Wir wissen nicht, was mit Laras Vater ist. Vielleicht fand er das ganz gut.
Genau, aber irgendjemand hat sie ja mal ans Klavier gesetzt und gesagt, mach das mal. Und dann hat sie das auch gemacht und dann ist sie bei dem Herrn Professor gelandet und der scheint sie ja so gebrochen zu haben, dass sie nie wieder zum Klavierspielen gegangen ist, weil er zu ihr gesagt hat, das Gleiche, was sie zu diesem anderen Schüler in dieser einen Anekdotenszene sagt, deine armen Eltern und das ist ja eine totale Blamage, wenn du das erste Mal vor Leuten Klavier spielst. Und ich glaube schon, dass da...
Die linke Hand, ihre anale Hand, hat der Professor immer zu ihr gesagt.
Und auch da diese Szene. Das, und daran hänge ich mich halt so auf, als sie das denn dem Herrn Professor erzählt und er sich nicht so richtig erinnern kann, aber dann so langsam erinnern kann auch, denn der grinst so fies, als sie ihm das erzählt. Der grinst so fies, als Lara diese... Und auf mich wirkte das wie ein Trauma, diese Demütigung, die sie durch den Herrn Professor erlitten hat als Jugendliche, als Kind, vielleicht genauso 12 wie der Junge, der da vorher am Klavier irgendwie saß und Klavier spielen musste oder so, keine Ahnung, in welchem Alter das war, aber das hat ja, das war ja ein Bleibend, das hat sie ja nie vergessen, während der Herr Professor sie schon längst vergessen hat sie das nie vergessen, was er jetzt ihr gesagt hat. Und danach ist sie nie wieder gekommen. Und als sie ihm diese Situation und diese Anekdote erzählt, da grinst er so fies, so ekelhaft fies mit so einem Wissen von, ja, das habe ich allen so an. Also so habe ich das gedeutet.
Aber das sagt er ja auch. Das habe ich zu allen gesagt. Das habe ich zu allen
so gemacht. Und die Schwachen wissen, sind nie wieder gekommen.
Genau, ja.
So.
Und Lara, er checkt jetzt, weil er irgendwie sagt, sie waren sehr talentiert. Ich erinnere mich sehr genau an dich.
Und das hat sie jahrzehntelang mit sich rumgeschleppt. Die hat gedacht, die ist schlecht. Die hat gedacht, die kann kein Klavier spielen. Die ist nicht gut in dem, was sie da tut. Und hat dann, und das finde ich halt dann auch wieder so schräg, und daher glaube ich, dass dieses Verhältnis zu dem Sohn auch so kaputt ist, hat dieses Trauma einfach weitergegeben. Hat den Sohn vors Klavier gesetzt, mit den gleichen Parolen wahrscheinlich. Deine armen Eltern, wenn du das erste Mal, und so wird hier gar nichts. Und dieser sanfte Druck, der da ausgeübt wurde, wahrscheinlich auch jahrzehntelang an den Sohn, der jetzt völlig kopflos, planlos, eingeschüchtert am Tag seiner Konzertpremiere durch die Gegend rennt und nicht weiß, ob er gut genug ist für die Nummer.
Ich muss bei einem mal ein bisschen widersprechen. Also ich verstehe, dass du sagst, der Professor war dominant und ist auch seinen Schülern gegenüber dieses Dominanzgehabe, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich sehe auch, dass Lara wahrscheinlich den geplatzten Traum, den sie nicht leben konnte, an ihren Sohn weitergegeben hat. Aber was man ganz eindeutig sagen muss, und damit kommen wahrscheinlich jetzt so meine eigenen Lebensrealitäten auf, der Vater glänzt durch Abwesenheit, auch in unserer Diskussion. Also wenn sie wirklich so schlimm zu ihrem Sohn war, wie der Film oder wie du sagst, hast du das im Film gesehen, muss ich dich ganz ehrlich fragen, was hat denn der Vater die 30 Jahre gemacht?
Ich kann's
ja der sagen, setzt sich jetzt in den Konzertsaal
der
dahin.
Der hat
Brücken gebaut. Ja, du findest das jetzt lustig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Vaterbild kotzt mich einfach an. Weil jetzt sitzen wir beide hier und diskutieren darüber, wie schlimm die Lara als Mutter zu ihrem Sohn war, während der Vater wahrscheinlich JWD irgendwo Brücken gebaut hat und jetzt im Theater sitzt und zu seinem armen Sohn sagt, ja, was hat denn diese Frau nur mit dir gemacht? Dann würde ich sagen, weißt du was, du bist als Vater voll gescheitert. Entweder hast dich daneben gesetzt und die Fresse gehalten oder du warst nicht da. Wirklich, bei solchen Rollenbildern platzt mir der Kragen, weil wir jetzt genau das in unserer Diskussion reproduzieren, was ich so nicht mehr sehen will. Also du wirfst ihr jetzt vor, sie hätte ihren Sohn drangsaliert und wir diskutieren aber gar nicht darüber, dass der Vater nicht da war.
Ich werfe das nicht vor.
Naja, aber du sagst doch, sie hat ihr Trauma an ihren Sohn weitergegeben.
Ja.
Was ja durchaus sein kann. Das ist ja gar nicht so abwegig. Aber dass wir nicht darüber sprechen, dass der Vater nicht eingeschritten ist.
Ich würde mal ganz eiskalt sagen, um den Vater geht's auch gar nicht.
Nee, geht's
auch nicht. Weil der hat auch keine Ahnung von Kunst. Der hat halt Brücken gebaut. Der ist halt irgendwie
Handwerker. Ja, und dann hat er sich verpisst. Sorry, aber sowas regt mich einfach auf, weil das
Ich verstehe das voll.
Wir diskutieren wenn solche Filme aufkommen oder auch solche Vater-Mutter-Figuren, diskutieren wir immer über das Verhältnis von Mutter zu Kind. Und die Väter sind immer abwesend. Die sind immer abwesend und sind dann so mit schlauen Sprüchen hinter der Bühne und sagen, ach, mein armer Junge, ja, hier, ich tätschel dir dreimal den Kopf. Aber jetzt gehst du auch bitte mit mir in die Bar. Ja, und Viktor geht mit ihm in die Bar, weil wir es alle so gewohnt sind, dass der Vater dann plötzlich der Retter ist, nachdem er sich verdrückt hat. Ich muss das einmal sagen. Ich prangere das dem Film tatsächlich nicht an, weil ich, wie du, glaube, dass es überhaupt nicht um den Vater geht. Aber wenn wir jetzt so sehr darüber diskutieren, dass der Junge so sehr unter seiner Mutter gelitten hat, muss man sich auch fragen, was hat der Vater mit durch Abwesenheit geglänzt? Also ich will es zumindest mal erwähnt haben.
Ja, und also ich wollte ihr das gar nicht vorwerfen, sondern ich wollte halt auch noch weitergehen. Also oder der Versuch ist halt eben auch zu fragen, wie ist Lara denn so geworden, wie sie geworden ist? Und ich glaube halt eben, und da können wir den Bogen eigentlich wieder spannen, dass halt eben dieser Herr Professor, also die Vaterfigur, also auch als Vaterfigur, der Herr Professor, der große Herr Professor. Wir wissen nichts über Laras Vater,
genau, ja.
Aber wir können halt davon ausgehen, dass dieser klavierlehrende Herr Professor eine wichtige Rolle für Lara hatte. Also sie auch zumindest in dieser Funktion geprägt hat.
Mhm.
Und ich glaube, da kommen wir der Sache halt am nächsten. Dieser Mann, ich weiß jetzt auch nicht, was für ein Jahrgang das war, aber der ist ja noch mal eine Runde älter als Lara. Der war ja auch eigentlich kurz davor auseinanderzufallen, so alt, wie der da durch den Film geklettert ist. Der ist derjenige, der es richtig geil findet, wenn da mal so ein paar Kinder vor ihm völlig zusammenbrechen und nie wiederkommen.
Naja, also rein theoretisch müsste er, wenn Lara in dem Film 60 ist und er war dann schon Klavierlehrer, müsste er ja jetzt schon Mitte 80 sein. Lass uns mal zurückrechnen. Also dann wird er ja mal 59, 49, 1939. Also wir können uns ja ungefähr überlegen, welche Erziehung auch der Professor wahrscheinlich von seinen Eltern bekommen hat und welche Erziehung auch Lara von ihren Eltern bekommen hat.
Und welche Erziehung er auch sehr gerne weitergegeben hat. Das sage ich ja in diesem Moment, wo der mit seinem breiten Grinsen vor Lara sitzt und sagt, oh, ich bin so mit allen meinen Schülerinnen und Schülern umgegangen. Da habe ich gefühlt sozusagen die komplette Lebensgeschichte dieses Lehrers, dieses Herrn Professors schon gesehen, der halt genauso drangsaliert wurde, wahrscheinlich noch mehr. Und diese Kette, also da wird ja eine Menge weitergegeben. Wir wissen, der Herr Professor ist derjenige, der schon fast sadistisch da mit seinen Leuten umgeht. Das er ziemlich geil findet, die da irgendwie zu brechen. Lara wird gebrochen von ihm und gibt das wahrscheinlich weiter.
Ja, aber ich habe den Eindruck, die Dosen lassen nach. Ich meine damit, dass man, das soll nichts entschuldigen, man kann es nur durchbrechen, indem man es durchbricht, die Dinge nicht reproduziert. Aber ich habe so das Gefühl, der Film zeigt es auch ganz schön, dass es, während man früher vielleicht noch Kindern auf dem Klavier mit dem Rohrstock auf die Finger gekloppt hat, macht man es heute halt anders. Also,
und
weiß nicht, wie ich es jetzt genau beschreiben soll, aber es verändert sich ja schon auch irgendwie.
Und da ist, obwohl du am Anfang gesagt hast, Lara wird hier nicht leidend dargestellt, und das stimmt ja auch, also aber da glaube ich halt eben schon, das ist der Unterschied zu dem Professor. Der Herr Professor geht durch die Welt und hat wahrscheinlich jedes Jahr Dutzende dieser Leute, die er bricht, und geht nach Hause und findet es gut. Lara hat das aber mit ihrem Sohn gemacht und sieht ja, spürt ja jetzt eben so die, sagen wir mal, die Folgen davon.
Mhm.
Und die sind persönlich. Mhm. Die sind nicht irgendjemand, sondern die sind persönlich. Und da glaube ich schon, dass das auf eine gewisse Art und Weise, dass wir sehen können, wie sie irgendwie darunter leidet. Sie leidet darunter, dass ihr eigener Traum damals so geplatzt wurde. Sie leidet wahrscheinlich auch darunter, dass, also ich vermute auch, dass da eine Menge Background in Sachen auch Geschlechterrollen irgendwie dabei ist. So als junges Mädchen, wenn du nicht die Virtuosin am Piano bist, dein Herr Professor hat es bestätigt, du bist maximal Mittelfeld so ungefähr. Ja, dann lass es doch. So. Und
sie lässt es ja dann auch, ne? Das ist übrigens die einzige Szene, wenn sie da in dieser Bar sitzen, wo sie tatsächlich mal kurz davor ist zu weinen und auch danach dann sich auf der Toilette einsperrt und eine Zigarette nach der anderen raucht. Das ist tatsächlich so der einzige Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt bröckelt alles so von ihr weg. Aber auch da bleibt sie bei sich. Also, wenn das jetzt auch nach so einer schlimmen Kritik an dem Film klang mit den Vaterrollen, finde ich, gibt der Film Lara eine absolut gute, ein absolut gutes Standing so in sich selber, auch wenn sie eine unsympathische Person ist. Aber wie oft muss ich mir Filme über unsympathische Typen angucken, wo dann hinterher das Feuilleton noch klatscht, weil der Film so gut war? Finde ich, ist Lara schon eine außergewöhnliche Entscheidung, auch so einen Film zu machen. Weil Lara ist halt auch keine Mitzwanziger Person, sondern 60. Also wir sehen einen Film über, in Anführungsstrichen, eine alte Frau. Und ich frage dich, wann hast du das letzte Mal einen Film über die Lebensgeschichte einer alten Frau gesehen, wo da nicht in Rückblenden 20.000 Mal erzählt worden ist, wie sie als junge Frau dieses, jenes oder welches gemacht hat? Also ich finde, das ist eine filmisch eine spannende Entscheidung auch, zu sagen, ich mache einen Film über eine Frau, die heute ihren 60. Geburtstag hat und die gefühlt erstmal absolut planlos, erstmal überlegt sie sich aus dem Fenster zu springen und dann aber doch nicht.
Ich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, ja.
Absolut planlos für uns erstmal durch diese Stadt geht.
Genau, aber also das macht's für mich dann halt auch wieder zum Ende hin und das finde ich ja so toll, dass dieser Film so momenthaft, das entwickelt sich halt alles so sehr. Und erst mit dem Ende und mit dem gesamten Film, dann auch mit dieser tollen Szene ganz am Ende, wie sie da am Klavier sitzt, da kann man halt auch sagen, wie unsympathisch ist sie da eigentlich mit dem liebevollen Nachbarn, der ja diese herzensgute Seele ist und sie kommt da halb angetrunken irgendwie vor der Tür an und er bietet ihr noch einen Tee an und sie will nur an sein Klavier. So, aber eigentlich ist das halt die tragische Schleife um diese ganze Geschichte. Also, und so sehe ich sie halt, dass sie halt als junger Mensch so, also dieser Traum, der sie hat, den sie hatte, der ihr so weggenommen wurde von diesem Klavierlehrer, von dem Professor, dann auch noch zu sehen, wie der eigene Sohn diesen Traum ausleben kann und da, also das schafft, was sie nicht geschafft hat, nämlich über die eigenen Zweifel hinaus, es trotzdem irgendwie zu tun. Ihr war das ja irgendwie verwehrt. So. Und ich glaube eben auch aufgrund auch äußerer Umstände. So. Und dass sie das dann mit ansehen muss, auch irgendwie, dass dass ihr Sohn, also das hätte sie selber sein können. Das durfte sie aber nicht sein. Das konnte sie nicht sein, das durfte sie nicht sein. Und dann sitzt sie am Ende am Klavier und ich glaube, sie sitzt deshalb am Klavier, um sich selber das, was sie im Laufe des Films gelernt hat, nämlich sie hat Talent und es lag nie an ihr. Das musste sie sich selber nochmal, da musste sie sich selber nochmal von überzeugen. Und so ist für mich diese Szene am Klavier, dass sie sich selbst.
Befreiungsschlag.
Ja, auch diesen alten Ballast loswerden und vor allen Dingen diesen Herrn Professor loswerden, der ihr wahrscheinlich jahrzehntelang im Nacken saß und vielleicht darüber hinaus, also die Manifestierung ihrer Zweifel auch vielleicht geworden ist. Immer dieses Gefühl von, du bist nicht gut genug für das, was du gerade tust. Du hast es ja auch angedeutet, so bei der Arbeit irgendwie wieder gesund, was war da los? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das halt so gezeichnet hat fürs Leben, wie der Typ mit ihr umgegangen ist.
Aber es ist ja so, dass Lara ihren Sohn unterrichtet hat und immerhin war sie zwar streng, aber anscheinend nicht so streng, dass ihr Sohn gesagt hat, ich spiele nicht mehr. Er sitzt jetzt im Konzertsaal und spielt sein eigenes Stück.
Und das macht's halt, und das sag ich ja, da kommen dann auch wieder eine Menge Sympathien hinterher, wo ich sag, da muss man sich auch irgendwie mal so reinversetzen, weil das ist halt auch so, das ist ja auch so ambivalent dann. Wahrscheinlich, sie sitzt da mit Sicherheit und das habe ich auch in den Szenen gesehen. Natürlich findet sie das gut und toll und ist irgendwie auch so bei ihrem Sohn dabei. Aber es ist halt eben, auch so ein Rückbezug auf sich.
Es war halt auch so schön, als das Konzert zu Ende ist. Sie erlebt das Ende ja gar nicht mehr des Konzertes. Sie rennt ja mitten in seiner eigenen Komposition raus, weil sie sie erträgt das alles nicht mehr. Und ich glaube, es ist ein positives, ich ertrage das nicht mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass es viel mit ihr zu tun hat. Also natürlich hat es was mit ihr zu tun, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es in dem Moment so ein mein geplatzter Traum und jetzt muss ich meinem Sohn dabei zugucken, sondern sie erträgt das dieser Raum ist so, also ich habe das auch gespürt, wie der ganze Raum ist so gefüllt von diesen Noten, die ihr Sohn spielt. Die Streicher setzen ein und plötzlich ist alles wuff und der ganze Raum ist gefüllt und Lara sitzt da und man merkt richtig und da ist Corinna Harfuch wieder grandios. Sie sitzt einfach nur da und ich habe gespürt, wie sie das nicht mehr aushält, diesen ganzen Druck, alles sitzt in ihr und sie geht raus und das ist so krass, wir hören diese Streicher und dann geht sie aus der Tür in irgendein Späti und da läuft dann so komische Techno-Musik und die Lichtröhren auch wieder absolut in Form, dieses ganze Bild, streifen so an ihr vorbei und dann ist sie in West-Berlin und holt sich eine Schachtel West und dann geht sie wieder zurück ins Theater und steht auf den Flur und das Konzert ist vorbei und dann ist so eine Millisekunde und dann applaudieren alle und du merkst richtig an ihrer Körperhaltung, wie alles aus ihr rausfließt, die ganze Anspannung, der ganze Stress, die ganze Angst auch davor, dass der Sohn versagen könnte, die wird sie ja auch gespürt haben, seine eigene Komposition vor Hunderten von Leuten. Und das fand ich schon, und er bedankt sich ja auch. Viktor steht dann auf der Bühne und sagt, ich möchte mir diesen Abend meiner Mutter widmen, die heute Geburtstag hat, ohne meine Mutter. Alles, was ich über Musik weiß, habe ich von meiner Mutter gelernt. Und das meine ich halt, das ist dieses ambivalente Verhältnis, was diese beiden haben. Sie hält es nicht aus, wie er spielt, aber auf so eine, ich kann das gar nicht beschreiben, aus was für einer Art, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich denkt, wieso bin ich das nicht, sondern dass sie bei ihm ist, sie ist bei ihm und fühlt alles und hält es nicht aus und er bedankt sich am Ende mit ihr und das meine ich so, dieses ambivalente Verhältnis zwischen den beiden.
Interessant und für mich war das eher wirklich so ein, ich habe das eher so gedeutet, dass sie nicht aushalten kann, was sie jetzt gerade fühlen soll, weil einerseits ist, wenn der Sohn das schafft, was sie nicht schafft, ist das eine, also ist das ja irgendwie, also ist das der Gegenbeweis, dass sie nicht genug ist? Weil immerhin hat sie es geschafft, ihren Sohn zu einem guten Pianisten und Komponisten irgendwie zu bringen. So. Wenn er es aber nicht schafft, wenn er scheitert, dann ist das ja der Beweis, dass, also dann hat alles so, sozusagen die Ordnung. Dann ist das die Selbstbestätigung, weil sie nicht gut genug war als Pianistin. Es ist klar, dass sie auch ihren Sohn nicht gut genug machen konnte als Pianisten. Und so habe ich das gesehen, dass halt egal, in welche Richtung sie fiebert und fühlt, es ist irgendwie ein Scheitern. Es ist mit einem Scheitern verbunden. Wer scheitert jetzt, er oder sie? Und ich hatte den Eindruck, dass er triumphiert, dass er sich auch mit seinem Klavierstück befreien kann und auch so diese Zweifel ablegen kann, die er davor noch hatte. Und sie sieht die Bestätigung und das ist vielleicht noch, also da fängt es, glaube ich, an, bei ihr zu bröckeln und zu sagen, also da fangen dann wieder quasi die Zweifel über ihre eigenen Zweifel an, dass sie sagt, aber vielleicht war ich ja doch gut genug.
Das habe ich, habe gesehen, dass er, also klar, Befreiung, befreit er sich, weiß ich nicht, ich habe schon gefühlt, natürlich diese Anspannung fällt von ihm ab, aber ich hatte regelrecht das Gefühl, Lara sitzt in dem Konzertsaal und kann nicht atmen. Diese, so wie so ein Fisch auf dem Wasser sah sie ein bisschen aus. Ja, aber ich habe das nicht so gesehen, dass sie mit Scheitern beschäftigt ist. Ich habe eigentlich eine Mutter gesehen, die diese ganzen Gefühle, die so auf sie eingeprasselt sind, einfach nicht mehr ausgehalten hat. Das war eher so mein Eindruck. Ich habe aber nicht gesehen, dass sie Angst davor hat, dass bestätigt werden könnte, dass sie eine schlechte Pianistin ist oder dass sie nicht gut genug ist für das, was Viktor gerade tut. Das habe ich nicht gesehen.
Die große Frage ist ja auch noch, warum steht sie am Anfang des Filmes am Fenster? Das Erste, was wir sehen, ist, wie sie aus dem Fenster springen will und es nicht tut. Ein Haufen Abschiedsbriefe, die zusammengeknüllt irgendwie rumliegen. Auch das so ganz toll, wie du gesagt hast, in diesen starren Bildern. Schnitt, 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 Schnitt. Und diese ganze Situation puzzelt sich irgendwie zusammen. Und da wollte ich halt auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil das ist ja eigentlich das zentrale Ding in dem Film. Also die Frage muss man sich ja stellen. Der Film fängt damit an, dass da eine Person sich umbringen will. Und es ist sofort ein, wieso denn das? Wir kennen die Person 10 Sekunden und es klingelt an der Tür und wir fragen uns, wieso? Warum? Und ich frag dich, warum?
Ich weiß es nicht und interessanterweise stelle ich mir die Frage auch nicht. Ich stelle mir die Frage deshalb nicht, weil der Film mir nicht genug Informationen liefert, um darüber zu spekulieren.
Ja, aber dafür sind wir jetzt hier. Das müssen wir jetzt.
Und ich weiß auch nicht, ob die Frage ist, warum springt sie, warum will sie aus dem Fenster springen, sondern die Antwort viel eher ist, sie springt nicht aus dem Fenster. Und dass sie in dem Moment daran gehindert wird, aus dem Fenster zu springen, bringt sie ja an dem Abend zu dem Moment, an dem sie beim Herrn Czerny am Klavier sitzen kann und sich befreit. Mhm. Und klar könnten wir jetzt spekulieren, warum springt sie nicht aus dem Fenster, aber ehrlich gesagt interessiert mich das nicht. Also nein, die Frage stellen, warum will sie aus dem Fenster springen? So, das weiß ich nicht. Dafür ist so, es kann alles sein. Ich glaube nicht, dass es reicht, weil der Sohn ausgezogen ist. So, vielleicht wollte sie auch gar nicht aus dem Fenster springen. Vielleicht ist sie auch einfach, dass sie da gesessen hat und hat eine Liste geschrieben an Dingen, die sie in ihrem Leben schon mal immer machen wollte und steht am Fenster, steigt auf den Stuhl und denkt sich, ja, ich könnte jetzt auch springen. Ich meine, mein Gott, man macht manchmal, wenn man verzweifelt ist, die seltsamsten Dinge.
Aber
will sie wirklich springen? Wir wissen es nicht. Wir gehen davon aus, dass sie das will.
Aber ich sag ja, das ist ja so geil bei dem Film. Wir kriegen ja immer weitere Häppchen und das ist wie so ein Bogen, den wir immer zurückspannen müssen. Also der Film hat und die Figuren nehmen uns ja immer diesen Informationsvorsprung und wir kriegen dann so ein Häppchen und müssen quasi den Bogen wieder zurückschlagen und sagen, das galt ja auch schon in den Szenen, die wir vor einer halben Stunde gesehen haben. Und so ein paar Häppchen können wir vielleicht zusammenkratzen und dann einfach für die Spekulation, weil eine Antwort finden wir nicht so. Aber für die Spekulation gibt es ja vielleicht so ein paar Indizien, die interessant bei der ganzen Sache sind. Ein Punkt, was du auch erwähnt hast, dann geht es ihnen ja wieder besser.
Auf der Arbeit.
Ein oder zwei Leute aus dem Arbeitskontext. Mhm. Also frage ich mich, okay, ist da irgendwo, also wir sehen jetzt diesen isolierten Moment. Für uns beginnt ja der Film am Fenster, aber wir kennen die Vorgeschichte nicht. Wir kriegen einmal diese Andeutung, also frage ich mich auch, so isoliert ist das vielleicht gar nicht, wie es für uns wirkt. Also so isoliert ist es nicht für sie, weil sie war vorher schon bei sich dabei und irgendwas muss da vorher auch schon gewesen sein.
Und die Kollegin fragt sie auch, die jetzt ihren Posten eingenommen haben, wie haben sie es eigentlich geschafft, dass sie hier alle ernst nehmen, wie haben sie es eigentlich ausgehalten, dass sie niemand leiden kann? Irgendwie sowas. Also scheint sie auch auf der Arbeit nicht den besten Stand gehabt zu haben.
Stimmt, ja, genau. Dann kriegen wir diesen Informationshäppchen, dass der Sohn ausgezogen ist.
Der Mann hat sich von ihr getrennt wegen einer anderen Frau.
Stimmt. Ja. Dann ist das ja auch so kurios, kann man ja fragen, ob das einen direkten Zusammenhang hat. Ich glaube, das ist ja dann eine der nächsten Infos, die wir bekommen. Der 60. Geburtstag. Auf den Tag genau am 60. Geburtstag will sie aus dem Fenster springen.
Du gehst davon aus, dass sie aus dem Fenster springen will. Vielleicht will sie ja gar nicht aus dem Fenster springen.
Ich gehe davon aus, dass sie aus dem Fenster springen will. Und das ist ja eben auch das Besondere an dem Film. Wir sehen diesen Tag, der ab dem Moment, dass sie springen will, also sie wird ja unterbrochen von der Türklingel und dann da irgendwie zurückgeholt ins Leben. Eigentlich wandelt sie wie eine Untote durch den Film. Eigentlich dürfte sie jetzt gar nicht da sein, wo sie ist. Das ist meine These. Eigentlich, sie hat keine Karte fürs Konzert gekauft, weil sie wusste, dass sie da eh nicht hingehen wird, sondern unten auf dem Bürgersteig liegt, während das Konzert ist. Und das erfahren wir dann ja auch im Laufe des Films noch. Da ist dieses Konzert.
Meinst du, sie wollte sich aus Rache an ihrem Sohn aus dem Fenster stürzen?
Das geht vielleicht ein bisschen weit, aber.
Naja, aber warum ist es dann ausgerechnet der Tag? Ja, ich weiß nicht. Ich fand eigentlich so dieses, es hat so eine ganz komisch, tragisch, komische Situation, wie sie da auf dem Stuhl steht vor dem geöffneten Fenster und es klingelt an der Tür und sie macht auch noch auf. Also ich meine, sie hätte ja, klar springt sie nicht, weil dann wäre der Film zu Ende.
Wir müssen kurz filmen, ja.
Aber sie macht auch noch auf. So. Warum macht sie denn auf?
Also klar, weil sie eigentlich gar nicht springen will. Also sie steht da nicht mit der felsenfesten Überzeugung und sagt, das ist jetzt alles hier wasserdicht geplant und getan. So.
Vielleicht macht sie auch jeden Morgen Yoga-Übung auf dem Stuhl.
Das wäre aber ein bisschen gefährlich mit offenem Fenster da im, weiß ich nicht, 10. Stock oder so. Ich vermute schon, dass das irgendwie auch was mit diesem Konzert, es hat eher was mit dem Konzert zu tun als mit dem 60. Geburtstag. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sagt, oh, bis 60 schaffe ich noch und dann aber nicht mehr, sondern.
Ich weiß nicht. Ich frage mich, ob der Film vielleicht einfach nur will, dass wir denken, dass sie aus dem Fenster springen will. Weil eigentlich gibt es die Geschichte, ich weiß nicht, mein Gott, wie verhält sich jemand, der aus dem Fenster springen will? Keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so relevant ist tatsächlich. Also natürlich können wir darüber spekulieren, was so die kleinen Bausteine sind, die sie da hingebracht haben. Weiß nicht.
Aber es ist für mich halt auch ein Indiz dafür, dass sie, also ja, dass es ihr natürlich nicht gut geht, wie sie halt da immer angedeutet haben auf der Arbeit, aber dass sie halt, also daher komme ich, glaube ich, auch ein bisschen zu dieser Deutung, dass sie dieses Trauma hat, dass sie so gebrochen ist irgendwie und dass auch der Sohn da so ein Indikator irgendwie für ist, für diese Vergangenheit, für das, was ihr da passiert ist in der Vergangenheit. So. Und das ist, glaube ich, also das geht jetzt noch ein bisschen drüber hinaus, über das, was wir sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch, also dass halt dieses Erlebnis mit dem Klavierspiel so ein einschneidendes Ding war, das ihr vielleicht auch öfter passiert ist. So dieses gebogen werden von außen oder auch gebrochen werden irgendwie von außen, dass das so eine Sache ist, die sie vielleicht auch so ein bisschen so, du nennst es immer kontrolliert, so kontrolliert hat werden lassen.
Ich glaube, mir fällt gerade der einzige Grund ein, warum sie vielleicht doch springen wollen würde in dem Moment. Und das ist, dass sie sich jetzt, wo Nico weg ist, auch in so eine absolute Einsamkeit rein manövriert hat, aus der sie nicht mehr rauskommt. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Aber auch das wäre wieder ein Puzzlestein von vielen. Scheint mir aber so der einzige Grund, der mir jetzt irgendwie so ein bisschen plausibel erscheint tatsächlich. Also, dass sie diese Einsamkeit auch nicht mehr aushält. Und ich fand, das hat der Film auch gut dargestellt. Die Lücke, die das Klavier hinterlassen hat, ist halt auch, das Klavier stand halt noch in der Wohnung. Und also früher stand es in der Wohnung. Jetzt ist da so ein Leerraum, da ist quasi so ein Bücherregal links und rechts und drüber. Und dann ist da so ein Loch, wo früher das Klavier stand, was mit Victor ausgezogen ist. Und wie sie am Ende versucht und da eine Pflanze und einen Sessel hinstellt, um die Lücke wieder zu füllen. Und das zeigt so ein bisschen vielleicht, was Victor auch für eine Lücke in ihr hinterlassen hat. So, das könnte ich mir vorstellen, dass sie diese Lücke, die wir bildlich in diesem Klavier sehen, versucht irgendwie zu füllen. Was sie ja dann am Abend auch schafft. Sie stellt da Sachen hin und geht dann zu ihrem Nachbarn und spielt bei ihm Klavier. So, also hat sie diesen Moment vielleicht auch überwunden.
Ich fand diese Szene so klasse, wie sie da diesen Präsentkorb killt.
Am Tisch,
ja. Ja, wie sie da völlig, also nicht besoffen, aber wie sie dann schon
ordentlich angetrunken, ne, da so die Bohnen aus der Dose pickt oder was sie da
ist. Und also auch da wieder großartig gespielt, aber das ist für mich sinnbildlich für Einsamkeit.
Mhm.
Oder, also ja, für Einsamkeit. Also irgendwie nachts um 3 oder 4 kalte Dosenbohnen in sich reinschaufeln und.
Aber immerhin waren sie von irgendeinem Feinkostler.
Ja, aber es war auch so, also das ist ihr halt dann geblieben. Dieser olle Präsentkorb und da pflückt sie sich noch das Beste raus und sitzt aber, glaube ich, irgendwie im Bademantel und
zerpflückten Haaren. Ich musste so ein bisschen, ist es mir die Nacht eingefallen, so ein bisschen an Claudia Tiedemann aus Dark denken, weil ich das überlegt habe, weil ich das letzte Mal gesehen habe.
Das ist
so,
aber ein Sprung.
Ja, ich kann das sagen, ich versuche ja gerade zu sagen, warum. Weil Corinna Harfouch erst so sich ganz schön macht und dann immer zerpflückter wird. Und Claudia Tiedemann bei Dark hat so eine ähnliche Rolle. In der 80er-Jahre-Rolle ist sie immer diese ganz schicke, schöne Frau. Oh Gott, ich liebe diese Rolle so sehr in den 80ern. Die hat immer die geilsten Klamotten. So. Aber je länger die Staffeln laufen, umso zerpflückter wird Claudia Tiedemann. Und das ist so ein bisschen auch Corinna Harfouch. So in ganz klein. Aber das fand ich sehr schön gemacht. Erst ist sie die Zerpflückte, die am Fenster steht, dann kauft sie sich im KDW dieses tolle Kleid, das sie anlässt, so, und dann zieht sie es aber wieder aus und am Ende ist sie wieder die Zerpflückte mit den zerzauselten Haaren am Tisch. Das fand ich richtig schön gemacht.
Ja, ja. Ja, ja, stimmt, dass sie da am Anfang, sie muss sich ja irgendwie erst fertig machen, genau, als sie da rausgeklingelt wird. Ja. Ja, ja. Ja, sind wir jetzt der Lara ein bisschen näher gekommen?
Ja. Ich mag sie immer noch sehr, wenn es eine Person ist, die man nicht mag.
Mhm. Achso, eine Frage vielleicht noch, die ich stellen will, um auch den Bogen zu Oh Boy zu schlagen. Würdest du sagen, Lara ist gescheitert?
Nee, Lara ist nicht gescheitert. Ich meine, sie sitzt am Abend dann noch spät nachts da und spielt Klavier. Ich empfinde sie nicht als gescheiterte Person.
Gescheitert jetzt auch gar nicht so riesengroß, sondern, also, das ist irgendwie für mich, also sie ist es für mich irgendwie schon, ich kann dir nicht sagen, wo drin. Ich kann nicht sagen, ob jetzt das Klavierspiel oder die Lebensträume oder die Beziehung zu ihrem Sohn, aber ich habe so das Gefühl, dass sie irgendwie an einem Punkt des Scheiterns irgendwie ist, der sie vielleicht auch da an das Fenster gebracht hat. Und Nico scheitert in Oh Boy auch. Beide scheitern aber ganz unterschiedlich. Irgendwie so an diesem großgeschrieben, an dem Leben. So.
Hm.
Und das finde ich, also das ist für mich irgendwie auch dieser Jan-Ole Gerster, der ganz wunderbare Porträts des Scheiterns in Berlin irgendwie zeigt. Und umso schockierter war ich ja, dass dieser Film gar nicht von ihm geschrieben ist, weil ich dachte, das ist alles seine hier, das und Scheitern und Beziehung und in Berlin und alles, das ist ein perfekter. Und dann hat er nicht mehr das Drehbuch geschrieben, aber
er hat es perfekt umgesetzt.
Ich glaube schon, dass es irgendwie so Geschichten, also auch mit den positiven Aspekten dabei. Also Scheitern kann ja auch was
aber
sehr befreiendes sein.
Aber du kannst es doch gar nicht sagen, dass Nico scheitert, er kriegt doch am Ende seinen Kaffee. Und Lara kriegt am Ende ihr Klavierspiel.
Das heißt ja nicht, dass sie komplett scheitern. Das heißt ja nicht, dass alles scheitert. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir in beiden Filmen den Figuren beim Scheitern zuschauen. Und am Ende gibt es diesen kleinen Triumph, den sie irgendwie haben.
Kaffee oder Klavier?
Kaffee und Klavier. Und das ist halt irgendwie, ich meine, Nico scheitert ja auch schon daran, so einen ollen Kaffee zu bestellen.
Nee, bestellen kann er ihn schon.
Aber nicht bezahlen.
Kann nicht bezahlen.
So, und das, also, und er scheitert ja durch diesen ganzen Film irgendwie hindurch. So, aber, also, Scheitern ist ja auch etwas sehr Fruchtbares. Aus dem Moment des Scheiterns heraus kannst du ja auch wieder wachsen und kann ja auch was entstehen, kann ja auch was Neues passieren. Also Scheitern ist ja auch was Produktives, wenn du realisierst, ich bin gescheitert, vielleicht muss ich was anderes tun in meinem Leben mit mir. Nachdenken, 2 Jahre in Berlin nachdenken
ich
und dann merkst du, wie gescheitert du bist.
Ich wünsche jedem Eltern, dass man 2 Jahre Zeit hat, in Berlin nachzudenken. Wirklich, ich bin so neidisch. Ich habe beim Gucken jedes Mal, denke ich mir, ich möchte auch gern 2 Jahre einfach nur mal hier sitzen und nachdenken. Wieso überweist mir mein Vater nicht jeden Monat 1.000 Euro?
Sag mir mal so, wenn ich regelmäßig solche Golfspiele hinlegen müsste wie Nico in Oh Boy, dann würde ich die 1.000 Euro auch in den Wind schießen. Dann würde ich sagen, komm, dann kann ich auch auf Kaffee verzichten. Also das war ja auch sehr brutal, dieser. Aber da ist auch der Vater. Da ist der Vater tatsächlich. Naja, ich glaube, das ist erstmal Lara. Und dann ist natürlich noch das Thema Berlin,
ja, was
wir noch ein bisschen aufmachen wollen. Wir wollen über Berlin im Film sprechen. Eben auch konkret natürlich hier bei Lara. Vielleicht nehmen wir Oh Boy auch ein bisschen mit rein. Aber können ja nochmal durchgehen, was wir so gesehen hatten an Orten. Oder anders gefragt, weil das auch wieder so, finde ich, so toll ist bei Gerster. Woran hast du Berlin erkannt im Film? Also du wusstest wahrscheinlich schon, dass er in Berlin spielt, aber was war so der Moment, wo du gesagt hast, das ist Berlin?
Ich versuche jetzt gerade mal die Szenen durchzugehen. Ja, natürlich, als sie an die U-Bahn-Station geht.
Genau, das war bei mir exakt der Moment. Ich weiß auch nicht, ob es einfach daran liegt, dass Berlin wahnsinnig ikonische U-Bahn-Station-Schriftzüge hat.
Das weiß ich gar nicht, aber dieser Hansaplatz, das hat sich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch so ein Mosaik von außen an der U-Bahn-Station oben. Und es gibt in Wilmersdorf 1, 2 Stationen, die so ähnlich aussehen. Andere Farbe dann, da fährt auch die U7 lang. Ist blöd, dass ich jetzt vorher nicht mal nachgeguckt habe, was das für eine Haltestelle ist.
Mhm.
Hätte ich mal, hätte. Aber ja, die U-Bahn-Station war es tatsächlich.
Aber es war sehr lustig, als wir den jetzt das zweite Mal geguckt haben, hast du noch ein paar Orte mehr erkannt. Also wir können ja, also wir haben einen Hansaplatz, sie ist am Kudamm unterwegs, das habe ich dann auch noch gesehen. So.
Genau, sie geht Kudamm über den Kudamm. Erkannt.
Also Kurfürstendamm, so die noblere Shoppingmeile hier in Berlin.
Ja, ist auch eine schöne Straße, finde ich, kann man mal ganz gut lang flanieren. KDW.
Das hast du erkannt.
Also ich gehe davon aus, dass das KDW war, weil diese goldenen Handgriffe da an den Rolltreppen und so viele Rolltreppen rauf und runter. Und so.
Ich dachte, das ist irgendein Karstadter am Hermannplatz oder was.
KDW, hätte alles ich gehe da so gerne durch, tatsächlich. Ich habe ja 2 Jahre oder ein bisschen länger in Wilmersdorf gewohnt und war auch fußläufig von Kurfürstendamm weg. Ich bin immer gerne samstags ins KDW gegangen, auch oben, wo dann die Fressmeile ist, da geht sie ja dann auch hinterher. So lustig in dem Film. Sie ist erst im KDW, dann geht sie über den Kudamm und dann ist sie wieder im KDW und ist oben. Also dieses Hin und Her, was wahrscheinlich für den Film überhaupt keine Rolle spielt.
Du hast die Theater, also Das ist ja so dein Metier. Die hast du irgendwie noch erkannt?
Ja, eins. Ich habe irgendwann gedacht, komisch, wieso steht sie denn jetzt im Berliner Ensemble im Flur? Im Foyer?
Also das der Konzert, in dem Konzertkontext. Also
genau,
ist, man sieht
das
ja
Theater
von
außen ist wohl, ich hatte dann mal auf Twitter nachgefragt, das Theater von außen ist wohl das Theater des Westens. Das Foyer ist das Berliner Ensemble und der Innenraum wahrscheinlich das Hebbel am Ufer. Hau. Ich weiß nur, dass ich so irritiert war, weil ich gedacht habe, hä, die Außenfassade passt überhaupt nicht zum Berliner Ensemble. Aber klar, sie ist ja in West-Berlin, also wird man wahrscheinlich auch ein Haus aus West-Berlin genommen haben. Da wurde mir aber wieder klar, wie geil Film auch ist. Also diese Illusion, dass es ein Theater oder ein Konzerthaus gibt, was so aussieht wie das Theater im Westen vom Außen, das Berliner Ensemble im Foyer und das Hau im Saal. Das fand ich einfach großartig. Ich dachte, wie cool ist das denn? Ja.
Sie läuft einmal im Zoo vorbei.
Ah ja, stimmt, an dem Aquarium. Ja.
Tiergarten haben wir beide erkannt.
Ja.
Aber halt, wie schon gesagt, alles.
Ah ja, und das, auch ein kleiner, ich war froh, als ich aus Wilmersdorf zum Prenzlauer Berg gezogen bin, aber so ein bisschen habe ich mein Herz an Wilmersdorf auch verloren. Und wenn Leute mal in Berlin zu Besuch sind, gebt doch Wilmersdorf, Charlottenburg echt mal eine Chance. Also es sind schöne Viertel, fahrt mal bis Savignyplatz, steigt dann aus Richtung Bleibtreustraße und geht mal die Bleibtreustraße rauf und runter. Ich glaube nämlich, dass auch diese Bars, die sie dann besuchen, das sind so ein, zwei Bars, wo ich zu dir auch gesagt habe, alles schreit nach West-Berlin in diesen Bars, was natürlich total vermessen ist, dass ich das behaupte. Ich wohne erst 4, 5 Jahre hier, aber es hat mich halt alles so an Wilmersdorf erinnert. Und die Bleibtreustraße ist so ein bisschen, ich denke, ja, so wie die Bleibtreustraße aussieht, so ist auch Lara unterwegs irgendwie. Das fand ich sehr charmant alles. Ich meine, Wilmersdorf, Charlottenburg, da wohnt man. Da wohnt man. Das war's dann auch. Man wohnt da halt. Und es ist was ganz anderes als das, was man so touristisch auch aus, oder was man sich so vorstellt, wenn man sagt, ich ziehe nach Berlin, dann denken ja ganz viele sofort an Kreuzberg und Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Das sind natürlich völlig jetzt auch noch Ost- und Westteile, aber totaler Unterschied zu dem, was wir jetzt in diesem Film da sehen.
Es ist halt nicht hip. Es ist nicht das hippe Berlin, wo sie
unterwegs
ist.
Aber es ist schon auch schön. Es ist schön. Ich sag doch, man wohnt da. Es ist schön.
Ja,
ist
aber gediegen. Da wohnt halt, genau, das ist gediegen. Das ist nicht hip. Das ist hier nicht der ranzige Schick irgendwie, wie zum Beispiel bei Oh Boy. Also da diese Ecke, Eberswalder Straße, die U-Bahn-Station, so da die Ecke Danziger Straße, wo Nico ja irgendwie wohnt, also da ging mir das ja so, dass ich da wirklich so die Ecke und nochmal, okay, jetzt guckt er aus dem Fenster, okay, das ist die Blickachse, okay, das muss in der Straße und da oben ungefähr, so, das konnte ich alles sehr gut zuordnen. Aber Nikos Berlin ist schon eher so ein hipperes Berlin. Er hängt irgendwie an einem Filmset rum, ist da ja auch irgendwie, was waren das? Achso, auch irgendwie dieses Theaterstück da, was die sich da, glaube ich, angucken, ja, was auch in irgendeinem Impro-Stück, das auch eher nach so einem Club-Kontext irgendwie aussieht. Die kommen irgendwie raus, rauchen irgendwie draußen und überall die Poster, so die Konzertdinger irgendwie, die da kleben. Das siehst du bei Lara ja gar nicht. Also das ist ja alles schick, aufgeräumt, glatt, gediegen, wie du so schön gesagt hast. Und das passt natürlich beides auf diese Figuren sehr gut. Und das ist ja eben auch das, was bei Gerster so toll ist, dass er eben dieses, also ich will nicht sagen sein Berlin, weil das ist das Berlin dieser Figuren, was er uns immer zeigt. Und das ist eben auch das Tolle bei Lara, dass er eben, finde ich, für meinen Blick irgendwie zeigt, dass er nicht einfach nur sein Berlin präsentieren kann, sondern dass er das Berlin für seine Figuren präsentieren kann.
Apropos sein Berlin, mir fällt gerade ein, wir haben schon mal über einen Berlin-Film gesprochen hier in der Second Unit.
Werk ohne Auto?
Kein Ohrhase.
Kein Ohrhase, ja.
Da ist nämlich Til Schweigers
Berlin. Das ist Til Schweigers
Berlin. Da sieht man immer hier die Goldelse und die Straße des 17. Junis und dann kommt auch der Förderverein hier, Deutsche Filmförderung, sagt, ja, hier Touristenboom, hier bitte.
Ganz Til. Genau, ganz genau.
Mach
ganz
mal
genau.
Film.
Das ist der komplette Gegenentwurf dazu, weil es halt, also ja. Ja.
Ich fand halt noch krasser als bei Oh Boy sind bei Lara die, was liegt halt auch an dieser tollen Aufteilung, für die Gerster sich entscheidet, für diese kontrollierten Bilder. Er hat wirklich tolle Drehorte ausgesucht. Oder aussuchen lassen. Wer immer die ausgesucht hat, perfekt, wie Lara da vor diesem Aquarium steht, das ist einfach der Oberhammer. Und da sind so ein paar Dinge mit bei, wo Lara einfach nur von links nach rechts irgendwo hinläuft, das sieht immer toll aus. Oder wie die Freundin von Viktor hinter ihr herläuft. Lara geht und Victors Freundin erkennt sie und fängt sie dann im Café ab und beide bleiben so perfekt mittig vor einem Schaufenster stehen. Also es sind so ein paar Szenen, wo ich mir denke, mein Gott, wie aus Gold gegossen, wirklich.
Every frame a painting. Yes. Da gab es noch so ein YouTube-Kanal.
Das war auch in der Szene, wo Victor und Lara in dem Garten bei der Mutter von Lara sitzen. Stimmt. Jan-Ole Gerster hat den Hintergrund so hinbekommen, die sitzen im Garten, es ist nur grün, Baum, alles bibabub, aber hinter, man sieht auch immer nur Lara und Victor getrennt voneinander, das ist dir dann aufgefallen und ich habe jedes Mal geguckt, sitzen die da vorne im gemalten Monet oder was ist das hinter denen? Also das sah aus wie ein Gemälde. Ich weiß nicht, wie er das mit Tiefe und Schärfe hinbekommen hat, aber es sah immer aus, als würde Lara in ihrem eigenen Porträt sitzen.
Und auch da, beide Filme haben auch irgendwie diesen kleinen Ausbruchsmoment. Es gibt bei beiden Filmen gibt es ja diesen Moment, wo es mal so kurz ins Grüne geht. Bei Oh Boy ist es irgendwie dieser Golfplatz, der irgendwo außerhalb ist.
Stimmt, aber sieht man das Grün ja nicht.
Nee, aber ich finde das, das fällt mir nur gerade so ein.
Stimmt,
das ist interessant.
Geht raus.
Also
ja.
Das so aus dem AB-Bereich einmal kurz rausfahren, sondern muss nochmal die Langstrecke gezogen werden in beiden Filmen.
Man muss dann ein Zusatzticket ziehen. Ne?
Oder halt mit dem Taxi umsonst gefahren werden. Aber das ist so, also auch das ist, Til Schweiger, der klebt irgendwie am Fernsehturm und der Rest ist egal, so. Und bei Gerster ist selbst so dieser kleine Sprung.
Da muss man den Finger mal so rausstrecken.
Genau. Und das ist ja schon sehr fortschrittlich für Berlin, muss man sagen, weil man bleibt ja eigentlich nur im Kiez. Also das sind ja Weltreisen, die da in dem Fall dann gemacht werden, wenn man mal irgendwie in Grunewald fährt oder so.
Das ist total Berlin-untypisch.
Aber irgendwie, also das, dafür hat er auch noch irgendwie so den Sinn irgendwie zu sagen, ja, ich muss meine Finger nochmal ganz kurz ab ins Grüne, so nicht irgendwo hier am Mauerpark rumhängen und ein Bier trinken, sondern so nochmal ein bisschen raus. So.
Ich finde halt, das stimmt, bei Oh Boy hat er auch diese Stummszenen, wo man einfach nur Berlin mal sieht. Ne? Da sieht man zum Beispiel auch mal den Mauerpark mit dem Friedrich-Jahn-Stadion. Ich finde, Berlin ist in beiden Filmen einfach perfekt eingefangen. Bei Lara, wie gesagt, gefällt es mir eigentlich noch ein bisschen besser, weil es nicht so das ist, was viele oder was ich mir immer so auch unter Berlin vorgestellt habe.
Nochmal ein anderes Berlin.
So, und diese Eberswalder Straße, das ist schon so die U-Bahn, die über der Erde fährt. Das ist so, ich weiß nicht, das Bild hat sich so ein bisschen abgenutzt in meinem Kopf. Obwohl ich auch immer an dieser Ecke wohnen wollte und ja jetzt auch eine Zeit lang an dieser Ecke gewohnt habe. Aber dieses Bild hat sich so ein bisschen abgenutzt in meinem Kopf.
Stimmt, und mir fällt mir gerade ein, den haben wir ja auch im Regal stehen. Den wollen wir eigentlich auch nochmal gucken. Das ist ja die Ecke Schönhauser.
Ecke Schönhauser, ja, auf den freue ich.
Ja, diesen DEFA-Film.
Den würde ich auch gerne, wenn wir es irgendwie schaffen, in diesem Jahr noch machen.
Es juckt mir auch in den Fingern, den mal zu gucken, weil das ja irgendwie
ich glaube, der ist von 58 oder 59. Und da gibt es halt auch diese Verbindung von Ost, interessanterweise von Ost nach West. Dann geht es nämlich nach Westen in den Bahnhof Zoo.
In dem Film?
Ja.
Ah, interessant. Aber ich meine auch irgendwie, dass diese Ecke, also die heißt halt irgendwie Ecke Schönhauser, dass die auch nicht, also der Film ist nicht nur irgendwie ein Filmtitel, sondern das hat man, also das ist tatsächlich der Name für diese Ecke irgendwie gewesen. Also da halt irgendwie rumzuhängen, abzuhängen, so ein bisschen Lebensgefühl. So das, was bei Nico so ein bisschen vielleicht dieses etwas melancholische ist, aber Lebensgefühl, das war wohl irgendwie auch damals so Lebensgefühl, was denn dieser Film, glaube ich, da eingefangen hat. Dass man halt so ein bisschen, wie man heute sagen würde, rumkornert und ein bisschen so, da brodelt das Leben so ein bisschen, was es heute auch noch tatsächlich an dieser Ecke tut. Ganz anders, ganz anders irgendwie, aber ja,
aber es macht ja auch das Ecke interessant, sich so Berlin-Filme anzugucken. Also für mich, so diesen Wandel von Ecken zu erkennen. Oder wir haben ja im letzten Jahr auch zum ersten Mal M, eine Stadt sucht einen Mörder gesehen, was auch in Berlin spielt, aber man erkennt es eigentlich gar nicht. Also es ist auch ganz interessant, wie unterschiedlich man sich auch, also man kann sich ja entscheiden, dass diese Stadt eine Rolle spielt oder dass sie einfach nur da ist. So, und bei Jan-Ole Gerster würde ich sagen, die Stadt spielt eine sehr große Rolle. Deswegen entscheidet er sich auch eben für die Bilder, die er zeigt. Aber man kann es auch ganz anders machen.
Ja, bei ihm ist Berlin, also das Wechselspiel zwischen Figur und Stadt. Also irgendwie, ich würd zum Beispiel eben nicht sagen, dass Berlin eine Figur in seinem Film ist oder eine weitere Figur, ein weiter Charakter irgendwie in den Film, sondern das ist so, das ist Teil der Figur, der Hauptfiguren. So, darum geht's halt irgendwie, dass diese Figuren über diese Ecken, in denen sie sich bewegen, ganz viel über sich selber aussagen, aber auch zu verorten sind. Und Nico und Lara laufen sich, also würden sich nie über den Weg laufen in dieser Stadt. So, weil das einfach völlig unterschiedliche Welten sind und das völlig unterschiedliche Menschen sind. Also Nico könnte sich da im Gudam erst recht keinen Kaffee leisten und Lara wüsste gar nicht, wo sie da irgendwie im Prenzlberg, ja gut, vielleicht an manchen Ecken könnte sie da auch shoppen, aber es ist so.
Aber im Kudamm gibt es bestimmt noch Filterkaffee.
Ja, aber viel zu teuer.
Bestimmt billiger als das, was ihr da arme Kerle im Kaffee kauft.
Das ist der gute Arabica.
Oh Gott, ja, wirklich. Ja, schade. Wir sprechen hier über Lara und nicht über Oboy. Ah, interessant, das fiel mir jetzt auch noch ein. Michael Gwisdek spielt ja in Oboy mit. Ja. Die beste Szene überhaupt. Ja. Wirklich, ja. Die allerbeste Szene. Ich habe noch nie so einen wundervollen Monolog in einem Film. Ich liebe dich, ich habe so große Liebe für diese Szene. Der war mit Corona Hafuch ja mal verheiratet. Also da schließt sich auch wieder so ein bisschen der kleine Bogen. Es ist interessant, wo Jan-Ole Gerst auch die Verbindung dann so zieht. Kann Zufall sein, aber ich fand es jetzt einfach so als kleine Gossip-Anekdote noch ganz interessant.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, das sind so erstmal die ersten Beobachtungen vielleicht zu Berlin im Film.
Wird ja auch interessant, wenn wir weitere Filme gucken, wie man die miteinander in Kontext setzt oder auch nicht.
Ja, das ist natürlich dann so ein bisschen puzzelhaft.
Ja,
so, also
das bot sich jetzt natürlich bei den beiden Filmen sehr an, weil sie vom gleichen Regisseur sind, weil sie in der gleichen Stadt spielen, aber ganz unterschiedlich sind. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Berlin-Ecke Schönhauser mal besprechen sollten, kann man vielleicht auch den Bogen wieder zu Oboy schlagen, weil eben diese Ecke da auch eine zentrale Rolle spielt.
Ja, das werden wir mit Sicherheit auch tun. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass es auch ein bisschen Feedback so auf diese Sendung gibt, auf dieses Unterfangen, was wir vorhaben. Also Filmempfehlung, du hast ja schon einen Haufen gesammelt in deiner Letterboxd-Liste.
Aber ich nehme gerne weitere entgegen.
Und genau, und auch also mich würde auch
also
interessieren.
Also einfach auch, um die Liste ein bisschen weiterzuführen.
Genau.
Entschuldigung.
Aber auch, wenn Leute ja selber Beobachtungen haben, also jetzt nicht nur zu den beiden Filmen, zu Lara und Oboy, aber ganz besonders zu anderen Berlin-Filmen, vielleicht auch zu den gleichen Ecken, die wir gesehen haben, aber in anderen Filmen, so wenn man da irgendwie verweisen kann. Aber mich interessiert natürlich auch, es ist ja auch immer eine sehr persönliche, also man sagt ja auch mal was über sich aus, so wir haben, wie du gesagt hast, so Wilmersdorf da die Ecke, so deine Hood, hier Ecke Schönhauser, mehr so meine Hood. Man hat ja irgendwie einen persönlichen Bezug dazu. Vielleicht gibt es Leute da draußen, die sagen, ich wohne gar nicht in Berlin, aber dieser eine Berlin-Film mit der einen tollen Szene, die, was weiß ich, wo spielt, auch eine Ecke, die man sonst nicht sieht. Das ist aber ganz wichtig, weil damals, als ich auf Klassenfahrt da war, dann und so weiter und so fort. Also das interessiert mich halt auch, was für persönliche Geschichten da vielleicht irgendwie auch mit dieser Stadt und vielleicht auch mit Filmen in dieser Stadt zu verbinden sind. So. Genau, also wenn ihr Feedback habt, in irgendeiner Form gerne an uns herantragen. Am einfachsten geht es, glaube ich, für dich auf Twitter.
Ja, vielleicht mittlerweile auf Instagram.
Ach, das gibt's ja auch noch.
Apropos Anekdoten, mir hat heute eine frühere Arbeitskollegin geschrieben, ich mache immer meine Türmchenbilder. Mhm. Und heute habe ich vom Berliner Ensemble aus auf den Turm fotografiert, über die Spree drüber weg, Admiralsbrücke. Und dann schrieb meine Arbeitskollegin, ach, was für ein schöner Blick, vor dem letzten Jahr oder vorletztes Jahr habe ich da eine Ecke mit meinem Mann Urlaub gemacht und wir haben auf den Fernsehturm geblickt und danke für das Foto und ich hoffe, es geht euch allen gut und habt eine gute Zeit. Ich dachte, ach, wie schön auch. Also nach Berlin kommen halt auch immer viele.
Siehst du, genau das meine ich nur jetzt mit Film.
Ja.
Also wenn Leute solche
oder ihr folgt mir auf Instagram, die_Horst, mhm. Da könnt ihr dann auch gleich Feedback da lassen. Und da gibt's auch immer Türmchenbilder. Also hier, Fernsehturm.
Genau, irgendwie hat sich das so entwickelt.
Ja.
Du und der Fernsehturm.
Ja, ja. Ist ja auch ein schöner, ne?
Der gute Telespargel. Genau, wir beide sind auch noch bei Projekt Kaktus unterwegs. Einmal im Monat podcasten wir so ähnlich, aber ganz anders.
Genau, über Kinder. Also über uns, also
über
unsere Eltern sein.
Genau, wir und Kind. Das dürft ihr auch sehr gerne hören, das werde ich auch alles verlinken. Der Podcast heißt Projekt Kaktus. Und ja, gibt es sonst noch irgendwie was wir pluggen wollen? Ansonsten?
Ja, Lara gucken auf jeden Fall. Ne?
Ja, also spätestens jetzt. Oboy auch. Beides sehr, sehr gute Filme. Lieber Herr Gerster, falls Sie zuhören,
wir
sind sehr gespannt, was dann noch kommt. Wir
freuen uns 2026 auf den nächsten Film.
Vielleicht können wir den noch endlich mal im Kino gucken.
Ach Gott, ja.
Vielleicht können wir dann wieder. Naja, bin ich mal gespannt. Vielleicht so eine Berlin-Trilogie, das wäre ja auch interessant.
Mein Traum. Wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, was man so nach der Pandemie und was man alles machen könnte. Mein Traum ist ja, absolut. Aber mein Traum ist ja, ein Riesentraumschloss, so ein Kino zu besitzen, wo nur Berlin-Filme laufen. Und dann so ein Berlin-Film-Festival zu machen. Also nur mit Berlin-Film, nicht hier wie Berlinale so, ne?
Und auch da verweise ich nochmal an Steady. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Ich habe es noch nicht irgendwie in die Auflistung mit aufgenommen, aber also ich meine, das Ziel ist jetzt erstmal so ungefähr 400 Euro im Monat zusammenzukriegen, um die ein oder andere Rechnung zu bezahlen. Ich kann ja auch mal irgendwie ein Ziel mit, weiß ich nicht, so 100.000 oder so aufmachen. Was kostet so ein Kino? Aber ich schraub noch mal dran. In der Zwischenzeit dürft ihr alle schon mal bei Steady unterstützen. steadyhq.com/secondunit oder bei uns im Blog secondunit-podcast.de. Da gibt's Shownotes, da gibt's Links, da gibt es Verweise auf die Letterboxd-Liste, auf Steady, auf viele schöne Dinge in diesem schönen Internet. Gut, wir müssen uns vielleicht jetzt gleich tatsächlich wieder um den Kaktus kümmern, der durch die Nacht begleitet werden möchte. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und lasst uns über Berlin-Filme sprechen.
Tschüss. Tschüss.